What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport Podcast.
So, jetzt ist Schluss mit lustig. Wir haben viel über Radsport geredet in dieser Saison. Alles so dahin gedümpelt. Jetzt geht's richtig los. Tour de France. Grand Départ ist am 26. Juni. Und vorher wollen wir natürlich noch schauen, wer ist alles dabei bei dieser Tour de France. Wir schauen auf alle Teams, auf alle Fahrer. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern diesmal wieder mit beiden Kollegen im Boot. Jonas Bayer.
Grüße euch und der Mann, der sich wie Johannes Bekerner eine kleine Pause gegönnt hat, bevor er wieder die EM moderiert, zum großen Highlight da ist. Er ist auch dabei, Thomas Gerlich, hallo.
Guten Tag zusammen, ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal seit wann, einem Dreivierteljahr mal wieder in Persona, quasi vor Ort alle gleichzeitig aufnehmen. Und zum Radsport-Stammtisch mache ich mir mein Bier auf und bin jederzeit bereit loszulegen.
Du hättest dir mal besser ein Bügelbier kaufen sollen. Das hätte einen besseren Effekt
gegeben. Der Soundeffekt, aber den können wir nachträglich einfach an euch beiden Postproduktionsgöttern traue ich auch noch zu, da noch einen guten Soundeffekt einzufügen. Ja, ich freue mich. Endlich wieder über Radsport. Nach 16 Tagen viel zu viel Fußball im Kopf. Bitte weg mit dem Fußball, lass uns über Radsport sprechen.
Und wir wissen jetzt, wenn Thomas seine Ausflüchte hat, es liegt nicht nur am Bier, sondern es liegt auch generell, vielleicht ist er ein bisschen überarbeitet. Hat ein bisschen Nachsicht mit diesem Mann. Aber er hat sich das Bier auf jeden Fall verdient. Und er hat sich diesen Podcast verdient. Bevor wir allerdings gleich auf die Teams schauen, noch ein paar organisatorische Hinweise. Auch dieses Jahr wird es wieder unser Fantasy-Manager-Spiel zur Tour de France geben.
Gut, dass du sagst.
Der Link ist in den Shownotes. Ich habe schon gesehen, einige haben sich schon angemeldet. Sehr gute Namen auch schon wieder dabei. Also da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Link ist in den Shownotes. Posten wir auch nochmal in den nächsten Tagen auf Twitter und nochmal auf Instagram. Da könnt ihr euch dann eigentlich auch, glaube ich, noch während die Tour dann schon losgegangen ist, anmelden. Aber es macht natürlich von den Punkten her Sinn, gleich zum Start mit dabei zu sein. Jonas Bayer, hast du was als Titelverteidiger zu sagen?
Ich habe vor allem eins zu sagen. Kritik an, ich weiß gar nicht, wer es von euch war, ein Zuhörer hat uns geschrieben, wie er sich denn dort anmelden kann. Und ich meine, es war Thomas, der geantwortet hat. Ja, im Grunde geht es nur darum, mich als Titelsieger zu entthronen.
Das war ich.
Denn es war unerträglich. Du hast es, Lukas?
Ja. Also ich sag mal so viel dazu, ich habe diese Antwort nicht formuliert, aber ich stehe zu 100% dahinter.
Ja, ich stehe auch zu 100% dahinter, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir alle Mühe gegeben, es auch unerträglich für euch beide zu machen.
Aber kurze Frage dazu. Ich habe jetzt, ich habe natürlich schon wieder ungültiges Passwort. Klärt mich kurz auf, weil ich keinen Kopf hatte dafür. Bis wann muss ich mein Team aufgestellt haben, quasi bis eine Stunde vor Etappenstart, oder? Also ich habe bis Samstagmorgen noch Zeit.
Das ist korrekt.
Aber das einmal, als ich reingeschaut habe, waren noch Fahrer wie Sam Bennett, wie Pascal Ackermann mit auszuwählen. Wisst ihr zufällig, wird das noch geändert? Oder ist dieser Fantasy-Manager der Tour, der ja eigentlich auch ein offizieller Manager ist, einfach mit Fantasy-Teams auch da am Start?
Da hast du Glück. Da musst du jetzt einfach gleich hier aufpassen, in der Folge. Und wir sagen dir ja einfach, welche Fahrer dabei sind und welche nicht. Ich gehe davon aus, dass sie das noch aktualisieren. Aber wenn nicht, Glück gehabt, Thomas. Denn hier entsteht gerade eine Podcast-Folge, die alle Namen nennen wird. Nicht alle, aber alle, die du nehmen willst.
Dann bin ich also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich schaue gleich noch mal nebenbei rein. Sie haben es dieses Jahr ein bisschen geändert. Nicht wundern, wer sich schon jetzt Anfang der Woche angemeldet hat. Man muss sich jetzt, wenn man sich wieder anmeldet, noch zusätzlich im Tour de France Club anmelden. Da muss man sich auch noch mal einen neuen Account anlegen. Bisschen seltsam, die Geschichte. Das sollte man im Hinterkopf haben. Das ist nicht dasselbe Passwort wie beim Fantasy Manager, sondern man muss da tatsächlich einen neuen Account einstellen oder man meldet sich über Facebook oder Google an, wie man das eben machen möchte.
Regeln sind wie immer die gleichen. Man hat ein gewisses Punktebudget, das man auswählen kann für seine Fahrer und dann aus meiner Sicht 8 Wechsel über die ganze Tour de France hinweg. Deshalb kleiner Tipp auch an euch beide. Es ist nicht sinnvoll, an Tag 3 schon 5 Wechsel zu verballern.
Das war unser Fehler letztes Jahr immer, ne? Die klassische Panikreaktion nach der vierten Etappe. Oh Gott, ich habe die falschen Teams, direkt die Wechsel vorzunehmen. Und in der letzten Woche stehe ich da, kann nicht mehr wechseln und 3 Fahrer sind schon ausgestiegen. Aber Bergi, gut, dass du es gerade noch gesagt hast, weil genau vor der Herausforderung stand ich gerade.
Ich habe es gesehen.
Dass ich mich anmelden wollte. Und jetzt sehe ich das erst hier, Tour de France Club. Und dafür muss ich mich jetzt neu nochmal ein neues Konto erstellen dafür auch noch, oder wie?
Richtig.
Mein Gott.
Das ist ein bisschen seltsam. Ich verstehe es auch nicht. Ich dachte, wenn man sich beim Fantasy Manager angemeldet hat, reicht das. Aber man muss sich jetzt auch noch zusätzlich im Club anmelden. Das weiß ich nicht, was die Tour de France damit will. Ich habe auf jeden Fall hier mal geschaut. Vom Überblick her sehe ich immer noch nicht Cavendish. Also bisher ist immer noch
werden wir sehen.
Bennett dabei, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass die das nicht mehr... Das werden sie bestimmt
nochmal ändern.
Also die letzten Jahre gab es doch auch noch kurzfristige Änderungen und man hat immer alle, die man nehmen wollte.
Also man sollte meinen, von einem offiziellen Fantasy-Manager der Tour, das ist ja jetzt nicht hier irgendeine Seite, sondern ist ja auch offiziell von der Tour, dass sie es noch gebacken bekommen. Aber ich sag's dir, wie es ist, sie warten einfach die neueste Folge von ihrem Lieblingspodcast ab, um zu wissen, wer dabei ist.
Auch und die informieren
ich bin mir sicher, morgen ist das Team geändert.
Die Selbstbeweihräucherung kennt hier schon wieder keine Grenzen mehr in den ersten Minuten.
Wollen wir direkt zur Teamvorschau gehen? Oder das einzige Aktuelle, was wir noch waren die nationalen Meisterschaften? Wollen wir ein Wort drüber verlieren? Oder
ich würde kurz noch einen organisatorischen Punkt für alle.
Wo sind wir denn hier? Ich komme mir vor wie erster Tag, Sommerferien, erster Schultag und erstmal der Lehrer kommt hier mit fünf oder sagen wir Uni oder wie auch immer, erstmal fünf organisatorische Sachen, die jeder eh schon wieder vergessen hat.
Aber es kann ja sein, dass noch jemand neu dazukommt zum Podcast, jetzt zur diesjährigen Tour de France. Wir werden zu jeder Etappe eine kurze Folge aufzeichnen. Das ist der sogenannte Tourfunk bei uns. 21 Ausgaben wird es davon geben.
Nicht zu verwechseln mit einem anderen Podcast, der sich genau diesen Namen neuerdings zu Nutzen gemacht hat.
Ich weiß nicht, wen du meinst, Thomas. Vielleicht die ARD, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir werden die Tour de France jeden Tag begleiten. Wenn ihr jetzt erst auf unseren Podcast kommt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr da dabei seid und uns hört die nächsten drei Wochen und uns durch diese Tour begleitet.
Am Samstag geht's los. Und es ist, habe ich gerade noch nachgeschaut, dann auch unser Geburtstag. Pünktlich zum Grand Départ wird unser Podcast 2 Jahre alt.
Wow.
Ich freue mich. Das ist doch...
Es wird ein Fest.
Wir sollten am Samstag irgendwas machen.
Tour schauen.
Zum Beispiel. Das wäre doch eine Idee. Ich hab mir letzte Woche genüsslich eure Folge noch reingezogen. Jetzt weiß ich ja immerhin über das Streckenprofil schon mal Bescheid und alle Fahrer wurden schon 5-fach genannt. Das ist ja schon mal der erste Vorteil. Also an alle, die noch wissen wollen, was macht denn die Tour dieses Jahr vom Streckenverlauf her, kann ich die letzte Folge tatsächlich empfehlen, weil mir hat sie geholfen. Ich hatte noch nicht so viel Zeit, mich da einzulesen. Jetzt weiß ich zumindest über die Teams Bescheid, wer mitfährt. Ein paar Überraschungen gab es ja auch noch hinten raus bei den Nominierungen. Ein paar Sachen waren klar. Und wir werden dann gleich über alle Teams sprechen, nach dem gewohnten Muster, wie wir es die letzten 2 Jahre auch schon gemacht haben, oder?
Ich würde sagen, wir brauchen jetzt gar nicht so viel über die nationalen Meisterschaften reden, weil meistens kommen wir, glaube ich, drauf, wenn wir über die einzelnen Fahrer dann sowieso sprechen. Von dem her würde ich sagen, kurzer Fahrplan. Wir haben wieder 4 Kategorien, in die wir die Teams einteilen wollen. Das ist zum einen die Or-Kategorie, dann die erste Kategorie, die zweite Kategorie und das Gruppetto. Jeder von uns drei hat sich 8 bzw. 7 Teams, weil insgesamt sind es 23, das ist nicht durch 8 halber, vorgenommen, hat sich die genau angeschaut, analysiert und wird sie in eine dieser Kategorien einordnen und die anderen beiden dürfen fleißig dagegen diskutieren.
Es ist quasi eine Art Plädoyer. Man hält sein Plädoyer für sein Team, sollte das kurz und knackig halten und dann ist die offene Diskussion eröffnet. So hatten wir es die letzten Jahre mit unterschiedlichen Strategien. Ich sage schon mal, meine Strategie ist es, immer meine Teams möglichst hoch einzustufen. Das hat die letzten Jahre nicht ganz so gut geklappt. Dieses Jahr habe ich den Versuch unternommen, etwas realistischer ranzugehen. Mal schauen, ob es funktioniert. Jonas, was war deine Taktik? Du hast hier dein Notizbuch schon vor dir auf dem Schoß ausgebreitet. Das ist natürlich wieder komplett voll. Seit wie vielen Wochen, Monaten beschäftigst du dich damit?
Nun ja, glücklicherweise betreiben wir ja einen Radsport-Podcast. Das heißt, man ist ja irgendwie immer ein bisschen in der Tour de France-Vorbereitung und schaut sich das natürlich alles auch im Hinblick auf so die großen Rundfahrten und die großen Klassiker an. Deshalb ist man eigentlich immer vorbereitet und ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 8 Teams, 4 Seiten in einem A5-Block. Bin ich zuversichtlich. Ich habe auch meine Technik, wie ich das machen werde. Es bleibt spannend. Wie die aussehen wird. Und mal sehen, ob wir richtig liegen oder was die anderen sagen.
Nehmen wir in Bezug darauf, wie wir letztes Jahr die Teams eingeordnet haben oder hüllen wir darüber den Mantel des Schweigens, weil Mantel wir es besser nicht nochmal ansprechen
Mantel sollten. Des Schweigens.
Aber oft sind wir gar nicht so schlecht, finde ich. Wir haben immer nur 1, 2 Teams, die wir komplett falsch bewerten im Vorhinein.
Schauen wir mal, wer es in diesem Jahr ist. Wir gehen es alphabetisch durch, einfach weil dadurch, glaube ich, so ein bisschen eine Willkür reinkommt, dass wir hier nicht mit den besten Teams vorne starten und hinten mit den schlechtesten aufhören. sodass es da auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Erste Mannschaft im Alphabet. Arche d'Isère, Citroën, Team.
Ist meine Truppe, habe ich vorbereitet. Einmal umschlagen im Heft und schaue ich mir an. Was habe ich mir notiert? Arche d'Isère, Ben O'Connor als Kapitän dabei fürs Gesamtklassement. Habe ich mir die Frage gestellt, was wird aus ihm? Pierre Roland oder Richie Port? Für mich ist er an der Schwelle. Ich bin mir nicht sicher, wo er hintendiert. Ich glaube, die Tour wird uns Aufschluss geben. Er wird sicherlich versuchen, aufs Gesamtklassement zu fahren. Mal sehen, ob es eine gute Idee ist und mal sehen, wie lange er es versucht. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, wir haben es durchgesprochen, viele Klassiker-Etappen haben wir bei der Tour. Und sie haben viele Klassiker-Fahrer dabei. Deshalb, glaube ich, das Best-Case-Szenario, was sie schaffen können, Top 10 mit Ben O'Connor. War sehr gut drauf jetzt in den Vorbereitungsrundfahrten. Sehr gute Bergfahrer. Für den Sieg wird es nicht reichen, für Top 5 wahrscheinlich auch nicht. Aber Platz 6, 7 wird realistisch sein für ihn. Könnte realistisch sein für ihn, glaube ich. Kämpferischster Fahrer vielleicht, Cosnefroy, holen sie sich. Und zwei Etappen, Best-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario ist, ja, es läuft wie bei der Klassiker-Saison. Dabei, aber reicht für nichts. Deshalb für mich Kategorie 2, ich tendiere eher dazu, reicht für nichts. Ben O'Connor, glaube ich, weiß noch nicht, ob er es über 3 Rundfahrten schafft und die anderen, auch Cosnefroy, der letztes Jahr das Bergtrikot geholt hat, hat sie es ja noch gar nicht zeigen können, hat immer wieder Probleme auch. Greg van Avermaet, Olli Naasen.
Er hat es nicht geholt, das Bergtrikot. Er hatte es nur lange.
Er hatte es nur lange. Entschuldigung, ja. Absolut richtig, genau. Und hat dies ja noch gar nichts gezeigt. Greg van Avermaet, Olli Naasen, ja, sind eigentlich die richtigen Fahrer für das Terror, aber haben dies ja auch noch keinen Sieg wirklich geholt. Deshalb für mich Kategorie 2 Team nur.
Ich muss sagen, du überraschst mich auf jeden Fall sehr. Zum einen dein klar Lieblingsfahrer Greg van Avermaet im Team dabei und ich erinnere mich an den Saisonstart, da hast du gesagt, Arche d'Isère, das neue beste Klassiker-Team. Und jetzt steckst du sie nur in Kategorie 2. Ja, stell dir fest, du rückst von deinen Erwartungen, von deinen Hoffnungen ab, oder?
Ich lasse mich von Realitäten leiten, würde ich sagen. Also man hat nicht viel gesehen dieses Jahr von ihnen. Die sind groß gestartet. Greg van Avermaet, freut mich natürlich, dass er wieder dabei ist. Letzte Tour de France für ihn mit dem goldenen Fahrrad, dem goldenen Helm. Aber es sieht nicht so aus, als könnte er nochmal eine Etappe gewinnen, auch wenn er natürlich ein starker Fahrer ist. Aber ich denke immer dann an die Etappen. Wie könnten die aussehen? Wie müssten die aussehen, damit sie eine gewinnen? Und meistens finde ich recht schnell 4, 5 andere Fahrer, die das vor denen gewinnen konnten. Deshalb für mich auch nur Kategorie 2, vielen Ausreißergruppen, aber reicht dann doch nicht für einen Wurf wie einen Etappensieg.
Ich sehe auch sehr, sehr große Fragezeichen hinter diesem Team. Für Scopetto ist es dann doch noch mit zu starken Namen besetzt. Von dem her, glaube ich, ist hier die zweite Kategorie recht gut angemessen. Michael Scheer noch dabei. Lance Peters, der letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen hat bei der Tour de France. Also es sind schon Leute da, die hier Etappensiege holen können. Auch Benoît Cosnefroy hat vor allem vergangenes Jahr einen richtig starken Klassiker-Herbst dann gefahren, wo die ganzen Klassiker stattgefunden haben. Und von dem her, so einzelne Ausreißer sind da, aber muss schon viel zusammenlaufen.
Das ist jetzt auch Best Case, wie Jonas gesagt hat, springt mal ein oder vielleicht 2 Etappensiege bei rum. Ich sehe es aber eher so bei der Tour, alle in Top-Shape. Es ist ein Team, da sind ein paar Top-10-Platzierungen dabei, aber eher am hinteren Ende der Top-10. Deswegen würde ich da mit zweiter Kategorie mitgehen.
Was für mich ein bisschen auch überraschend ist, mir ist überhaupt nicht klar, was Bob Jungels macht dieses Jahr. Also er ist nicht dabei. Er war nicht beim Giro, also ich habe ihn dieses Jahr noch nicht wirklich gesehen, ist einige kleine Rundfahrten gefahren, einige Einwochenrundfahrten jetzt, aber er scheint überhaupt nicht in Form zu kommen dort beim Team.
Der hat irgendeine Art von Verletzung, das muss ich jetzt auch gerade nochmal nachschauen, weil das wäre tatsächlich, das hat er vor 4 Tagen erst raus, dass er, jetzt muss ich es hier im Live quasi nachschauen, er hat jetzt endlich eine Diagnose, weil er hat auch geschrieben, after long period of unexplained sensations, und er hatte ganz viele Untersuchungen und Tests und so weiter, und er hat jetzt endlich eine Diagnose, with iliac arterial endofibrosis, was auch immer das bedeutet, aber das
wenn
ist auf jeden Fall.
Wenn ihr Mediziner seid da draußen,
dann wisst ihr Bescheid, meldet euch. Ja. Das wollte ich nur gerade dazu sagen, weil das ist ein Thema. Ja, ich habe mich nämlich auch schon gefragt, was ist mit Bob Jungels eigentlich los? Muss aber sagen, da stimmt wohl gesundheitlich was nicht und er wird deswegen auch die Tour und auch Olympia verpassen und erstmal schauen, dass er wieder fit wird. Wie gesagt, jetzt kommt das Problem, dass hier keiner von uns Ahnung von Medizin hat, aber es hat auf jeden Fall gesundheitliche Gründe, dass er seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich in Form kommt.
Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Team. Alpecin Phoenix ist mein Team Und wer die vergangenen beiden Jahre diese Teamvorschauen gehört hat, der weiß, mein Part ist es auch immer wieder, ein bisschen weirde Vergleiche hier anzustellen.
Ah, ich freue mich schon drauf.
Weirde Metaphern zu finden. Mit Blick auf Alpecin Phoenix ist mir Folgendes gekommen. Es ist so ein bisschen der Neue in der Klasse. Ist erstmal sehr beliebt, außer bei demjenigen, der bisher so der Klassenprimus war, der Klassenkasper, der bei allen so beliebt war, Dekoini Quickstep. Die gucken jetzt zu diesem Neuen in der Klasse und sind ein bisschen neidisch. Weil der kann auf einmal alles besser, wird ständig bevorzugt, kriegt hier noch eine Wildcard, darf trotzdem hier bei der Tour de France mitfahren. Und dann haben die auch noch so jemanden wie Mathieu van der Poel, der bei der Strade Bianche Alaphilippe abzieht. Dann haben sie einen wie Jasper Philipsen, der im direkten Duell gegen Mark Cavendish gewinnt. Und dann haben sie auch noch Tim Merlier dabei, der beim Giro richtig stark gefahren ist, auch einen Etappensieg geholt hat. Von dem her, für mich, Alpecin Phoenix, auf dem Weg zum neuen Dekoini Quickstep, für mich Kategorie 1.
Ich bin sehr gespannt. Also das ist auf jeden Fall das Team, auf das ich am meisten gespannt bin, glaube ich, bei der Tour insgesamt, weil im Best-Case-Szenario sehr, sehr viel drin sein kann und ich deswegen auch am Überlegen bin, ob ich würde sie nicht in die Org-Kategorie stecken, aber sie knabbern dran. Und im Best-Case-Szenario müssten wir sie nach der Tour dahin stecken, weil mit Tim Merlier, einen der wahrscheinlich aktuell besten Sprinter der Welt, also auf jeden Fall, also was Etappensiege angeht, könnte ich mir vorstellen, wird Alpecin das Team mit den meisten Etappensiegen. Mit Mathieu van der Poel, der in der ersten Woche sicherlich, und das ist ja klar, das Ziel haben wird, ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Das sind, also ich sage jetzt mal, Best-Case-Szenario, gewinnt van der Poel in der ersten Woche auf den Klassiker-Etappen 2 und Tim Merlier holt sich noch 2 Sprintsiege. Dann gehen die mit 4 Etappensiegen nach Hause. Worst-Case-Szenario, es klappt gar nichts, aber mit van der Poel, Merlier, Philipsen hast du zu viele Fahrer, die auf Etappen sehr gute Ergebnisse einfahren können. Deswegen bin ich schon an der Tendenz, vielleicht sogar zum Org-Kategorie-Team.
Dafür sind es mir dann noch zu viele No-Names außenrum. Also klar,
ja, das Team besteht aus 2 Fahrern, ja.
Ja, also Sylvain Didier ist noch dabei, sehr guter World-Tour-Fahrer.
Schweizer Meister jetzt geworden.
Peter Vakoc, ein ganz spannender Mann, war lange bei Quickstep, sah nach einem Riesentalent aus, hat sich dann schwer verletzt gehabt, zurück dann eben in die Kategorie drunter bei Alpecin Phoenix. Den Vergleich, den du gemacht hast zu Quickstep, den finde ich reichlich dünn. Also 3 Fahrer zu haben und dann zu sagen, man konkurriert mit Quickstep, sehe ich nicht so ganz. Kann man diskutieren. Ich sehe immer noch die Problematik. Ich habe letzte Woche schon gesagt, keine Ahnung, was Mathieu van der Poel macht. Der kann auch einfach nach der ersten Woche gehen. Und ist nicht ganz klar. Aber Kategorie 1 ist einfach, glaube ich, gegeben, weil man wahnsinnig Lust auf Mathieu van der Poel hat. Ich bin auch gespannt. Habe ich jetzt drüber nachgedacht. Wir hatten am Anfang schon, Lukas, über die Strecke gesprochen, die ersten 2 Etappen. Lässt das überhaupt aufs Ende ankommen oder denkst du dich einfach scheiß drauf? Ich fahre 15 Kilometer vor Schluss schon los.
50 Kilometer meinst du?
Das wird, dann ist es die Tour, da wird es nicht reichen. Aber
ja, bei der Tour wird es nicht reichen, aber 15 Kilometer, je nachdem, wer da mitgeht, warum nicht? Deshalb bin ich da gespannt, Kategorie 1. Absolut spannend, allein ist mir auch egal, wer die anderen 7 Fahrer sind. Wenn Mathieu van der Poel dabei ist, ist es Kategorie 1 einfach, weil er Spaß macht zuzuschauen. Es ist nicht immer taktisches Cleverste. Ich bin gespannt, an welcher Position er in die Mürde-Bretagne kommt. Ist es Position 70 oder schafft er es auf Position 30? Niemand weiß es, aber immer spannend, ihn zu sehen. Und die Truppe per se ist nicht schlecht. Sie haben da ihre beste Mannschaft, glaube ich, hingeschickt, die sie haben.
Und ihr merkt schon daran, dass wir dann so ein Team in Kategorie 1 stecken. Es geht hier eben nicht nur ums Gesamtklassement, sondern wir beurteilen hier eben auch Etappensiege, generelle Auftritte in Sachen grünes Trikot, Bergtrikot etc. Also sozusagen ja die Auffälligkeit bei der Tour de France, die man erwarten kann. Demnach teilen wir hier diese Kategorien ein. Also es geht nicht immer nur nach Gesamtklassement.
Gespannt bin ich auf Jasper Philipsen, welche Rolle er haben wird. Mir scheint, dass Tim Merlier ist auf jeden Fall der Nummer 1 Stürmer. Stürmer sage ich schon.
EM-Fieber. Bist du wie Fußball geschaut, der Mann?
Ja, ich bin im EM-Fieber drin. Wird der Nummer 1 Sprinter sein, glaube ich. Aber welche Rolle Jasper Philipsen hat, wird er der Anfahrer? Weiß ich nicht. Ist er so ein bisschen freies Element? Kann er selber dahin gehen? Weiß ich nicht. Van der Poel hat einmal versucht anzufahren. Das ging so grandios schief. Ich glaube, das machen sie nicht mehr. Deshalb bin ich mal gespannt, wie sie das angehen werden.
Generell eine weirde Dreifachspitze hat. Wir haben ja vergangene Woche noch drüber geredet. Wir glauben nicht, dass Merlier und Philipsen mitfahren, aber so ist es jetzt doch. Also mit Mathieu van der Poel, Philipsen und Merlier 3 potenzielle Siegkandidaten. Schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt, wer da für wen bei welchen Etappen anfährt. Das dritte Team, zu dem wir kommen, ist Astana. Jonas, wir haben vergangene Woche gar nicht drüber geredet, obwohl Jakob Fuglsang dabei ist.
Ja, zu Recht doch. Wir haben ja nicht über Etappensiege gesprochen.
Darf ich beginnen? Mein Team, Astana Premier Tech, der offizielle Name. Jakob Fuglsang und das spanische Trio habe ich mir aufgeschrieben. Mit Jakob Fuglsang, Top-Klassiker-Fahrer, den man in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie schon immer mit auf der Rechnung hatte, auch bei der Tour mal. Da das dann ist ja einmal gestürzt und hat es immer nie ganz geschafft. Ich glaube, ihm kommt das Profil aber auch entgegen. Uns ja mit Alex Aramburu, Omar Fraile und Ion Izagirre noch Top-Fahrer. Das ist eben das spanische Trio. Und mit Alexei Lutsenko auch noch einen, der letztes Jahr auch noch eine Etappe schon bei der Tour gewonnen hat. Ich sehe sie ein bisschen, sie werden keinen riesen Einfluss auf die gesamte Tour haben, aber die werden einzelne Etappen haben, die sie so zerlegen werden. Das haben wir oft gesehen. Ich glaube, bei der Baskenland-Rundfahrt war es, wenn Astana mal beschließt, komm, in der Abfahrt attackieren wir jetzt, dann wird's wild. Und das ist so, da hätte ich jetzt Bergi sein müssen. Ich habe nach einem guten Vergleich gesucht. Leute, die so eine Nische haben. Vielleicht ist es so eine Sprache. Irgendjemand, der so eine wilde Sprache kann, die bringt dir nicht oft was. Aber in dem Punkt, wo du sie benutzen kannst, dann bist du auf einmal der King. Und so sehe ich Astana für diese Tour. Sie haben gute Fahrer. Sie werden für den Gesamtausgang nicht viel sagen. Fuglsang oder Fuglsang, wie er woanders genannt wird. In die Top 10 kann ich mir gut vorstellen. Ein Etappensieg kann noch dabei rumspringen, kann ich mir vorstellen. Aber insgesamt, glaube ich, wird man von Astana nicht so viel sehen. Trotzdem für mich ein Team der ersten Kategorie, einfach weil sie zu viele gute Fahrer haben und im Best-Case-Szenario eben mit ein oder zwei Etappensiegen und Fuglsang in der Top 10 dann doch einfach gute Ergebnisse einfahren werden.
Wenn sie für Jakob Fuglsang fahren würden als Kapitän und alles auf GC gehen würden, dann wären sie für mich nur zweite Kategorie sogar. Weil dann, glaube ich, sieht man gar nichts bei dieser Tour von ihnen. Dadurch, dass sie aber wohl bekannt gegeben haben, dass sie hauptsächlich auf Etappensiege gehen und erstmal nicht aufs Gesamtklassement schauen, sind die Fahrer dann zu stark. Jakob Fuglsang, einer der auch...
Lutsenko zweiter jetzt bei der Dauphiné geworden. Also
Fuglsang dritter bei der Tour de Suisse.
Also da sind sie schon zu stark, dass man sie da rausnehmen kann aus der ersten Kategorie. Deswegen sehe ich auch Erste.
Ja, du hast genau die richtigen Leute genannt. Das sind die einfach immer mal eine Etappe gewinnen können, um mal freilassen. Unglaublich starker Fahrer, der auf fast jedem Terrain gewinnen kann. Lutsenko kommt sogar über die großen Berge, wenn er einen guten Tag hat. Izagirre wird dann gewinnen, wenn es 14 Grad hat und regnet. Deshalb mal abwarten, wann der Tag kommen wird. Aber also sie sind einfach stark. Sie haben eine gute Truppe.
Spanischer Zeitfahrmeister geworden, Izagirre.
Ja, also er ist einfach ein super Fahrer. Und davon haben sie vier dabei, würde ich sagen. Und da holen sie sich auf jeden Fall eine Etappe. Davon gehe ich fest aus, einfach weil sie dafür zu gut sind, dass man sagen kann, die stecken wir in die zweite Kategorie, da werden noch andere Truppen kommen, die wir nennen, die da eher reingehören als jetzt Astana, auch wenn sie, wie du gesagt hast, ich glaube nicht, dass Fuglsang Top 10 fahren wird im Gesamtklassement. Muss man aber abwarten.
Astana hat aber noch den Faktor, dass sie, wenn es so laufen würde wie zum Beispiel bei der Baskenland-Rundfahrt, dass sie die Tour für andere Teams entscheiden können. Aber wenn Astana ernst macht, dann, also das hat man, ich weiß nicht, täuscht mich, das ist ein subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, wenn Astana ernst macht, dann wird es ein wildes Rennen und das Feld zerpflückt sich und es passieren wilde Geschichten. Und zwar oft nicht nur für Astana. Also es ist oft nicht so, dass für Astana dann das beste Ergebnis rausspringt, aber dass dann eben bei Baskenland-Rundfahrt war es ja die Etappe, wo dann, glaube ich, auch Buchmann zum Beispiel komplett dann rausgefallen ist, wo auch, glaube ich, Pogacar dann das Loch gerissen hat, wo nur Roglic drangeblieben ist in dieser Abfahrt zum Beispiel. Und darauf kann man ein Augenmerk haben. Das könnte auch bei dieser Tour wieder passieren, weil sie so viele einzelne Fahrer haben. Wenn sie mal beschließen, das Heft in die Hand zu nehmen, können sie für andere Teams entscheidend werden. So viel dazu.
So viel zu Astana. Jakob Fuglsang hat gesagt, er hat sich aufs Frühjahr konzentriert und auf Tour-Etappensiege. Früher hat es noch nicht funktioniert. Vielleicht kann er jetzt zurückschlagen bei der Tour. Das nächste Team heißt Bahrain Victorious.
Wir haben uns schön aufgeteilt, muss ich sagen. Jeder war einmal dran. Bahrain, nächste Team bei mir. Ist eine Truppe beim Giro eigentlich super gefahren. Hätten sie noch Landa gehabt, hätten sie vielleicht wahrscheinlich das stärkste Team gehabt, muss man sagen, beim Giro. Jetzt sieht die Situation ein bisschen anders aus. Aus meiner Sicht keine richtige GC-Mannschaft, auch wenn sie Peo Bilbao, Wout Poels und Jack Hake dabei haben, die sicherlich versuchen werden, eine Rolle zu spielen. Bilbao bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit die Form reicht. Er hat es letztes Jahr gezeigt. er ist die Tour quasi als Vorbereitung für den Giro gefahren, da ist schon Zehnter geworden und dann ging es beim Giro noch besser. Sie haben aber vor allem eine Truppe, die richtig Spaß machen wird. Sie haben Matej Moric wieder dabei, Sonny Colbrelli, der eine riesen Vorbereitung jetzt gefahren ist. Sie haben jemanden, der Spaß machen kann und ich glaube auch, dass sie attackieren werden. Peo Bilbao greift immer wieder in Abfahrten an, das zusammen mit Matej Moric könnte richtig Bock machen, glaube ich. Deshalb ist für mich, ja, was kann das Beste rauskommen? Top 10 wahrscheinlich. Mit Bilbao, Pools oder Heck, einer wird es schon schaffen. Geile Attacken und vielleicht Sonny Colbrelli, grünes Trikot. Ich kann mir vorstellen, dass sie es riskieren mit ihm, versuchen, das zu holen. Er kommt gut über die Berge, ist stark bei Klassiker-Etappen, haben wir gesehen. Schlechtes Ergebnis kann aber auch einfach sein, 12, 13, 14 im Gesamtklassement. Aber für mich eine Kategorie 1-Truppe, einfach weil ich glaube, dass die richtig Spaß machen werden und auch wie Astana Heft in die Hand nehmen können, Etappen dominieren und versuchen, Etappensiege zu holen und dann am Ende vielleicht unter die Top 10 zu kommen im Gesamtklassement.
Und es kommt dann noch der Bahrain-Faktor der letzten 1,5 Monate hinzu. Dass Bahrain auf einmal in so vielen Rennen so gute Ergebnisse fährt, wo es sehr oft überraschend kommt. Und gerade du hast angesprochen, Sonny Colbrelli jetzt auch italienischer Meister geworden, bei der Dauphiné die Punktewertung geholt, bei der Tour de Romandie die Punktewertung geholt, bei beiden Rennen auch jeweils eine Etappe gewonnen, ein paar zweite Plätze, also der Mann ist richtig in Form. Und ich gehe mit erste Kategorie, weil ich auch glaube, dass er Top 3 fürs grüne Trikot auf jeden Fall in Frage kommen kann.
Es fehlt,
kommen wird.
Es fehlt ein Mikkel Landa zur Ohrkategorie, oder?
Ja, klar. Also wenn sie Landa dabei hätten, der nochmal Top 5 fahren könnte, jetzt bei den anderen drei, da kann man sich einfach nicht sicher sein. Wout Poels sieht dieses Jahr noch nicht gut aus. Der kann aber immer so eine Form finden. Jack Hake, habe jetzt auch noch nicht viel von gesehen, ist aber auch einer, der es schaffen kann unter die Top 10 dieses Jahr. Na, muss man sehen, aber es ist Kategorie 1. Landa fehlt.
Aber das zeigt ja schon, wenn man so viele Fahrer hat, die potenziell da in die Top 10 fahren können. Und wenn man jetzt den einen Überfahrer hatte, der eigentlich immer unter die Top 5 oder Top 3 in Grand Tours fährt in den vergangenen Jahren mit Mikkel Landa, wenn der dabei wäre, dann ist das auf jeden Fall ein Team, das in die Ohrkategorie gehört für die nächsten Jahre. Hier kam für Mikkel Landa die Tour zu früh. Er hat auch gesagt, er will sich... Er hofft auf Olympia, dass er dort für Spanien antreten kann. Aber die Tour, die kam jetzt nach dieser Verletzung, nach diesem Sturz, den er beim Giro hatte. Ganz blöder Sturz, wo er da nachdem ein Fahrer mit dem Streckenposten zusammengestoßen ist, sich verletzt hatte, kommt eben für ihn die Tour zu früh. Und deswegen fehlt natürlich so die wichtigste Komponente bei Bahrain. Aber mit so einem starken Team, glaube ich, dann... ist es trotzdem noch die erste Kategorie.
Ja, genau. Dylan Teuns, noch nicht mal erwähnt worden. Muss man auch mal schaffen, mit einem Team zur Tour zu kommen. Und dann wird Dylan Teuns nicht mal erwähnt von mir. Marco Haller, der wird sicherlich dafür da sein, so eine Colbrelli anzufahren. Also die haben schon eine starke Truppe dabei. Sie haben das Budget und haben genug Fahrer, die das können. Und bin ich gespannt, was sie machen werden. Kann natürlich aber auch, habe ich aufgeschrieben, kann natürlich auch düster werden. Je nachdem, wie sie ihre Taktik wählen.
Augen auf Sonny Colbrelli. Guter Fantasy-Tipp vielleicht. Das nächste Team, B&B Hotels, und ich glaube, wir kommen in eine in ganz andere Sphären. Es kommt mir so ein bisschen vor, wie auch wenn man auf dem Land in so ein Restaurant geht, lokal, und dann sitzt in der Ecke, gibt es immer diesen einen weirden Stammtisch mit diesen alten Leuten. Da traut sich keiner dazu, nur Franzosen im Team dabei.
Das einzige Team, das komplett eine Nation nur stellt.
Richtig. Traut sich keiner dazu, darf auch keiner dazu. Und man hört aber, wenn man so ein bisschen drauf achtet, was sie sagen, sie bringen jeden Tag die immer gleichen Gags, trinken das immer gleiche Bier. Also in dem Fall bei B&B
fährt immer... Klingt eine Traumvorstellung für mich.
Ich wollte gerade sagen, du zählst gerade meinen Traum für meine Rente auf.
Oh. Pierre Roland, immer wieder dasselbe Schema. Er wird rausgeschickt am Anfang vom Schlussanstieg.
Die Pierre-Roland-Attacke.
Fährt 2 Kilometer vor, wird wieder eingeholt und man fragt sich so, haben die hier nichts anderes zu tun? Den ganzen Tag sitzen die nur jeden Tag und machen immer dasselbe, wird es denen nicht mal langweilig? Aber nein, jedes Jahr wieder Pierre-Roland wird an den Anstiegen am Anfang geschickt und wird dann wieder eingeholt. Und so, ist B&B Hotels letztendlich sehr limitiert. Das ist ihre einzige Taktik. Sie haben noch Brian Cocard dabei, einen Sprinter, wo man allerdings auch sagen muss, jetzt 2021 sein bestes Ergebnis war bei einer Etappe bei Paris-Nizza, dass er mal Vierter geworden ist. Also der ist jetzt auch keiner, der wirklich da mit den Top-Sprintern mithalten kann. Und ansonsten gibt es eben da leider nicht viel. Deswegen für mich ganz klar Gruppetto.
Beeindruckend ist der für mich. Dreimal der Vorname ist Cyril.
Stimmt.
Haben Sie dabei.
So viel zum Thema Stammtisch, zu dem sonst kein anderer eingeladen wird.
Der dreifache Cyril.
Ah, stark. Cyril Gauthier kennt man, der war schon öfter dabei. Also Sie haben schon ein paar Fahrer, die Tour de France-Erfahrung haben, aber ja, es fehlt einfach die Klasse. Man kann sich nicht vorstellen, wie die eine Etappe gewinnen können. Es ist einfach schwer vorstellbar. Deshalb wird es im Gruppetto enden. Sie sind dabei, weil es ein französisches Team ist. Ist auch vollkommen richtig, glaube ich, aber mehr wird es nicht werden.
Bei der Einordnung gehe ich absolut mit und das ist auch schon wieder so ein Team, da wird es bei mir vom Kenntnisstand schon immer dünn, weil ich einfach schon, ich sage mal so, es ist nicht nur ein Fahrer aus dem Team, den ich nicht kenne. Aber Brian Coquart habe ich auch gerade nochmal nachgeschaut, weil der mir letztes Jahr bei der Tour aufgefallen ist. Er ist Vierter in der Punktewertung geworden. Vor Wout van Aert, vor Caleb Ewan. Das an der Stelle noch mit eingemerkt, was aber nichts an der Einordnung Gruppetto ändert.
Stimmt, der ist letztes Jahr nicht so schlecht gefahren.
Der hatte einige, der war nicht vorne dabei, aber der hatte einige Top-10-Platzierungen oder hier immer Dritter, Sechster, Siebter und so weiter geworden. Wenn ich hier, also Vierter, Siebter, Dritter, Siebter, Neunter und so weiter. Also der war häufig bei den Sprinteinkünften zumindest in der Top 10 dabei. Da war er relativ konstant, aber für ganz vorne.
Günstig im Fantasy-Team, aber dann trotzdem immer punktreich, sage ich, weil er doch vorne unter den Top 10 ankommt. Da kann man gut Punkte abstauben.
Und wenn ihr euch entscheiden müsst, wen ihr wollt, ihn oder Nasser Bouhanni, dann wüsste ich wen. Nicht nur wegen sein, was sie sonst so treiben, sondern einfach, weil er tatsächlich, ist kein schlechter Sprinter, es reicht nur meistens nicht für einen Sieg.
Machen wir weiter.
Nächstes Team im Alphabet ist Bora Hansgrohe.
Bora Hansgrohe ist mein Team. Bora Hansgrohe vor 2 Jahren, All-Kategorie. Bora Hansgrohe letztes Jahr, All-Kategorie. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist so ein bisschen wie, ich stelle mir jetzt gerade vor, du hattest den Corona-Break, wir waren lange nicht mehr wirklich feiern und du hattest immer so einen Lieblingsdrink und der war immer überragend. Den hast du, warst du dir immer einig und jetzt hast du so 1,5 Jahre, warst du nicht mehr feiern, bestellst ihn, weil du weißt, er war immer gut. Er ist auch noch immer gut, aber du hast so ein ganz, du denkst ja so ganz leicht im Hinterkopf, war auch mal besser vielleicht. Also das ist so meine Befürchtung gerade für die Corona-Pandemie. Ich werde Bora nämlich erstmalig nicht mehr in die All-Kategorie stecken. Sie haben ein Top-Team. Das kann man gar nicht leugnen. Pösselberger dabei, Ide Schelling, Wilko Keldermann wird ihr Kapitän sein. Dazu noch Nils Polit dazu, Patrick Konrad, Peter Sagan, Emanuel Buchmann. Von den Namen kennen wir alle, super Leute. Aber ich glaube, Sagan ist erstmalig im Vorhinein der Tour nicht mehr der Top-Favorit auf Grün. Und sie haben meiner Meinung nach keinen Top-Mann fürs GC. Der einzige Ausweg, Emo holt das Bergtrikot, also wo der einzige Ausweg dahingehend, den ich meine, dass es doch eine sehr erfolgreiche Tour werden kann. Worst-Case-Szenario, Sagan wird Zweiter oder Dritter in der Punktewertung, Keldermann landet auf Platz 11 und Buchmann scheitert bei dem Versuch, Etappensiege zu holen. Und das springt gar nichts wirklich dabei raus. Und für All-Kategorie glaube ich einfach, dass wir ein paar Teams haben, die insgesamt besser besetzt sind dieses Jahr. Deswegen meiner Meinung nach leider aus deutscher Sicht nur erste Kategorie.
Ich muss sagen, bei Bora Hansgrohe waren wir, glaube ich, lange Zeit auch ein bisschen sehr gnädig. Also wir haben hier viel über Movistar geschimpft und was mit deren Budget und Fahrern immer nicht funktioniert. Und man muss sagen, schon langsam muss man bei Bora auch mal gucken. Mit dem Budget holen die ganz schön wenig raus. Also wenn da Peter Sagan nicht wäre, hui, dann sieht es aber erstmal auch ein bisschen düsterer aus. Und von dem her muss man mit denen vielleicht auch mal ein bisschen härter ins Gericht gehen.
Sie holen, glaube ich, auch nicht das raus, was sie sich erwarten, muss man ganz klar sagen. Sie geben ordentlich Geld aus und am Ende, sagst du es, ist es dann oft Peter Sagan. Jetzt kann man, klar, es gibt immer Gründe, warum ist es so, Emanuel Buchmann gestürzt, konnte nicht weiterfahren beim Giro, wäre auch ein Top-Ergebnis gewesen. Bergtrikot sehe ich bei ihm ehrlicherweise nicht, einfach weil ich glaube, er ist nicht der Fahrertyp für Attacken, das man aber braucht für ein Bergtrikot. Das sind diese merkwürdigen Mittelgebirgsetappen, die man sich auch mal holen muss, wo man Punkte an kurzen, knackigen Anstiegen holen muss. Und das ist schwierig für ihn, glaube ich. Eine Etappe könnte drin sein. Ich bin aber gespannt, ob er wirklich auf Etappen geht, auch wenn das offiziell gesagt wird. Muss man abwarten. Für Keldermann gilt, er ist ein guter Zeitfahrer. Das kommt ihm entgegen bei der Strecke. Ich denke, er kann Top 10 schaffen. Muss man sehen, wie die Unterstützung dann sein wird.
Aber geht ja von der Einordnung mit, das ist jetzt die Frage. Weil ich mir denke, Keldermann
ist keine Ohrkategorie,
wird der Kapitän sein, aber Keldermann sich nicht in die Top 5 fahren Und dann hast du ein Team, das lauter gute Leute hat, aber also ich habe Best Case und Worst Case Szenario gesagt, wovon ich ausgehen würde, ist, sagen wir mal, Keldermann landet auf Platz 8, 9, Sagan wird Dritter oder Zweiter in der Punktewertung und es springt vielleicht ein Etappensieg dabei rum. Und das ist für mich keine Org-Kategorie mehr.
Es wird viel ein bisschen, glaube ich, davon abhängen, erstens, ob Mathieu van der Poel tatsächlich aufs grüne Trikot fährt. Ansonsten sehe ich tatsächlich schon Peter Sagan als Favorit. Also wenn Mathieu van der Poel dort nicht fährt, weil dann weiß ich nicht, wer vom Fahrer, obwohl Colbrelli vielleicht.
Matthews, Colbrelli, also sind schon einige
dabei.
Aber Matthews
sehe ich nicht stärker als Sagan.
Muss man, also ich glaube,
es gibt immer noch jemanden, der Michael Murkoff aus Anfahrer hat.
Ja.
Ja, genau.
Und kommen wir gleich noch später dazu.
Kevin ist die alte Legende, der fährt über die hohen Berge, da bin ich gespannt drauf. Nee, ich glaube, man muss abwarten. Ich glaube, es ist einfach keine Org-Kategorie, muss man sagen. Von den Namen her, Sagan hat immer wieder Probleme, ist jetzt in Giro durchgefahren, darf man nicht vergessen. Wird sicher nicht in der absoluten Höchstform anreisen. Also wird man abwarten. Ich bin auch gespannt, wie sie es taktisch auch angehen werden. Machen sie konservative Fahrweise. Die Fahrer, ihre Gesamtklassementfahrer sind dafür gemacht. Also Buchmann, Keldermann sind keine, die wilde Attacken fahren. Deshalb bin ich gespannt, wie sie es machen werden. Wie lange muss Buchmann helfen und so weiter. Das sind ein paar offene Fragen. Deshalb erste Kategorie gehe ich absolut mit.
Dann sind wir uns einig. Bei Bora sind wir uns immer einig.
Wir waren uns bisher generell einig.
Stimmt. Es wird viel zu wenig wild.
Genug.
Wild rum diskutiert. Ich nehme jetzt mal einen großen Schluck Bier und dann mache ich mich bereit für Cofidis.
Cofidis. Bei mir steht nur ein Stichwort hinter Cofidis. Die Casino-Truppe.
Jetzt Folgendes. Bin ich gespannt.
Seht erstmal schön aus fürs Casino. Ist man natürlich gut gestylt. Simon Geschke mit seinem Bart natürlich vorneweg. Spaziert rein ins Casino und dann kommt die Überlegung. Spielt man strategisch im Casino? Versucht man quasi das Casino irgendwie mit einer Strategie hinters Licht zu führen? Versucht man sie abzuziehen? Geht meistens schief. Erstens wird man erwischt oder es funktioniert die Strategie nicht, die man sich ausgedacht hat. Deswegen, bestes Szenario im Casino, all in, auf eine Karte setzen, Glück haben und damit gewinnen. Und das trifft 1:1 auf Cofidis zu. Sie haben die Möglichkeit, strategisch zu fahren, mit Guillaume Matar, einen, der sicherlich im Gesamtklassement eine Rolle spielen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und wenn Sie zu lange auf diese Karte setzen, auf Guillaume Matar, und es zu strategisch angehen, dann wird diese Tour eine ziemliche Katastrophe. Aber Sie haben sehr, sehr gute Fahrer, die tatsächlich Etappensiege holen können. Das heißt, wenn man All-In geht, dann ist einiges möglich. Neben Guillaume Matar ist nämlich zum Beispiel Christoph Laporte dabei. Sicherlich einer, der auch sehr, sehr gut in Form ist. War bei der Tour durch Flandern Zweiter dieses Jahr. Also er kann Klassiker, war Zweiter jetzt bei einer Tour de Suisse-Etappe. Also wirklich in sehr, sehr guter Form. Hat auch den Vorzug bekommen vor Viviani. Ansonsten Simon Geschke, wissen wir auch, dass der bei einer Tour-Etappe definitiv gewinnen kann, auch wenn er nicht mehr so jung ist wie damals, als er die Tour-Etappe gewonnen hat, kann er trotzdem auch diese Klassiker-Profile, das hat er auch bewiesen. Von dem her, wenn sie all in gehen, ist was drin. Aber trotzdem, weil ich glaube, weil es natürlich glücklich sein muss, ist es nur zweite Kategorie.
Ich hatte gehofft, du sagst erste Kategorie, damit ich dagegen diskutieren kann. Ich würde sie aber auch in die zweite Kategorie stecken. Guillaume Matar schwebte bei mir noch der Eindruck von letztem Jahr irgendwie im Kopf, als er die Bergwertung bei der Vuelta gewonnen hat und als er bei der Tour immerhin auf Platz 11 gefahren ist. Aber wenn ich mir seine Ergebnisse dieses Jahr durchschaue, ist da gar nicht so viel Gutes dabei. Bei Paris-Nizza hat es noch einigermaßen geklappt. Baskenland-Rundfahrt, Gesamtwertung Platz 31, Dauphiné, Gesamtwertung Platz 20. Keine wirklich guten Ergebnisse. Er ist ein guter Kletterer, ob es auf diesem eher klassikerprofiligen Profil der Tour hinhauen wird, wage ich zu bezweifeln. Und ansonsten haben sie einfach zu wenige wirklich gute Fahrer dabei. Deswegen sehe ich sie auch eher in der zweiten Kategorie.
Ich glaube, der spannendste Fahrer ist Christoph Laporte. Du hast ihn schon genannt. Der hat sich so ein bisschen neu erfunden, habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Viele geht so ein bisschen in die Richtung Sonny Colbrelli bei schweren Etappen im Sprint reinhalten. Ich muss ihn auch auf der Rechnung haben für die ersten beiden Etappen. Gehe ich schwer davon aus. Auch ein Tipp für Fantasy, muss man sagen. Der wird nicht teuer sein. Den sich mal ins Team zu holen, macht Top 5 kann man den sicherlich da tippen. Außenseiterchancen auch auf den Sieg würde ich ihm geben. Und ansonsten muss man sehen, wie weit sie kommen mit Guillaume Matar, der sicherlich ordentlich Zeit verlieren wird beim Zeitfahren. Das muss man sagen. Das ist nicht sein Terrain. relativ flache Zeit fahren. Das wird schwierig für ihn und dann muss man sehen, wohin sie es treibt, wie schnell können sie ihre Taktik umstellen. Wenn es nicht reicht, das ist die alte Debatte, wir haben die letzte ja schon geführt. Wie lange soll man für einen Kapitän fahren? Wann muss man sagen, es reicht? Wir gehen auf Etappensiege und du kannst selber schauen, wo du bleibst. Ja, wird man abwarten müssen. Ich bin gespannt. Und zweite Kategorie. Man sind, glaube ich, an der Schwelle zur ersten Kategorie. Als Team, weil sie doch einfach gute Fahrer haben, die man da hoch ranken könnte.
Wie gesagt, Casino-Truppe. Ich will all in sehen.
Das Bild ist wieder sehr schief, würde ich behaupten, aber.
Ich bin so großer Fan von Bergis Vergleichen. Ich wünschte, ich könnte.
Sind Sie das nicht alle meine Vergleiche besonders
schief? Ich könnte so schön schiefe Vergleiche ziehen.
Ja, ich kritisiere auch natürlich, ich habe mir natürlich auch gar keinen Vergleich anfallen lassen, deshalb sollte ich lieber still sein.
Machen wir weiter.
De Corny Quickstep.
Wer hat das Team?
Meine.
Deins, oder?
Yeah.
Ich bin gespannt.
Auch eine Mannschaft. Da können wir
jetzt eine Mannschaft.
Gespannt sein. Ja.
Auch eine Mannschaft.
Wolfpack.
Auch eine Mannschaft, ja, ist richtig.
Auch eine Mannschaft, so. Ich muss mich wie immer sortieren, meine Zettel ordnen. Also, haben Sie wirklich einen Sprinter dabei? Es ist noch nicht so ganz klar. Sie haben Mark Cavendish da, Sie haben Ballerini da. Profitieren natürlich auch davon, dass Bennett nicht dabei ist. Weil hätte irgendeine andere Mannschaft Cavendish und Ballerini dabei, aber Bennett wäre dennoch da, würden wir, glaube ich, sagen, weiß ich nicht, ob das für einen Sieg reichen kann gegen Bennett und Jon, gegen dieses Duo plus Van Aert, plus Van der Poel, plus Melier. Aber jetzt ist er nicht dabei und das scheint so, das Feld sich so ein bisschen zu öffnen für andere Fahrer, auch für Cavendish. Vielleicht auch, natürlich, Murkoff Magic. Thomas hofft immer noch auf einen Tour-Etappensieg von ihm.
Tour, ich habe nie gesagt Tour-Etappensieg. Also.
Nein, Spaß natürlich. Also, Murkoff ist dabei, die werden in guter Position sein, vor allem bei den flachen Sprints. Das ist jetzt eine Tour de France, die deutlich mehr flache Etappen hat, richtige Chancen bietet für Sprinter wie Kev und Ballerini, wo man die Form nicht so ganz genau weiß. Im Frühjahr war er sehr gut drauf bei den Klassikern-Etappen, bei den Sprints. Jetzt nicht so ganz klar, wie er drauf ist. Und sie haben natürlich Julia Alaphilippe, der auf Gesamtklassement fahren wird, der für Furore sorgen wird. Mal sehen, wie viel Furore er machen kann, wie lange er dabei bleiben kann. Plus Kasper Asgreen, der sich dieses Jahr in eine neue Kategorie hochgeschossen hat bei den Klassikerfahrern, von dem ich auch einen Etappensieg erwarte. Einfach aufgrund seiner Qualität. Wenn er dann mal antritt, ist es unglaublich schwierig, ihn wieder einzuholen. Ansonsten ist es doch eine etwas schwächere Mannschaft, als man vielleicht erwartet hätte von De Koenig. Wenn man ihre Klassiker-Squad anschaut, dann ist es doch nicht ganz so stark. Tristeven einzig ein guter Fahrer, Cataneo, alles ordentliche Fahrer, aber eben nicht diese absolute Or-Kategorie. Deshalb für mich auch Kategorie 1, weil ich finde, sie haben nicht ihre beste Truppe dabei. Ich sehe nur 4 Fahrer, die eine Etappe gewinnen können, tatsächlich. Deshalb ist es für mich in der Kategorie 1.
Nur 4.
Ich wollte gerade sagen, welches Team hat noch 4 Fahrer, die eine Etappe gewinnen können?
Da könnte ich dir einen Haufen mehr aufzählen, wenn wir nachher
wirklich
sprechen. Ja, klar.
Ah, okay, bin ich gespannt. Aber da würde ich jetzt tatsächlich mal dagegen argumentieren. Aus dem Grund, dass Sprintsiege sind dabei. Und ich will jetzt nicht schon wieder die ewige Murkoff-Leier machen, aber ist in. Du hast mit diesem Klassiker-Team, mit diesem Anfahrer, hast du einfach immer Chancen auf Top 3 bei jeder flachen Sprintankunft. Und das ist wirklich nahezu egal, welche gute Sprinter dahinter fährt, du wirst einfach in diese Position gefahren, dass du nur noch vollenden musst. Das spricht absolut für sie. Mit Kasper Asgreen, einen überragenden Zeitfahrer. Du hast alle Namen schon genannt und ich glaube einfach, dass ich bin sehr gespannt auf Julien Alaphilippe, weil ich glaube, dass er sich selten so klar auf ein Rennen vorbereitet hat, wie die diesjährige Tour. Es wird vielleicht seine letzte Chance sein auf einen Tour-Gesamtsieg. Und ich glaube, dem hat er dieses Jahr alles untergeordnet. Dass er gut ist und dass er auch in Form ist, hat er dieses Jahr immer wieder gezeigt. Auch bei der Tour de Suisse gut gefahren, bis er ausgestiegen ist wegen der Geburt seines Kindes. Und er hat gesagt, er lässt Olympia weg. Er ordnet alles dieser Tour unter. Die Tour wurde für ihn gebaut. Das ist auch kein Geheimnis mehr. Es ist nur noch die Frage, ob er vollenden kann. Und ich glaube nicht, dass es für den Sieg reicht, aber ich glaube, dass es bei Alaphilippe, wenn es gut läuft, für eine sehr, sehr gute GC-Platzierung reichen kann. Und deswegen musst du bei diesen guten Fahrern und etwaigen Etappensiegen auch bei Sprint und bei Bergankünften, würde ich einfach sie trotzdem zur Or-Kategorie zählen, weil sie, glaube ich, bei jedem Etappenprofil einen Siegkandidaten haben.
Ja, das glaube ich eben nicht. Ich glaube das deshalb nicht. Sie hätten das, wenn Alaphilippe nicht auf Gesamtklassement fährt. Da er auf Gesamtklassement fehlt, entgehen ihm, glaube ich, 2-3 Chancen auf einen Etappensieg. Und das bedeutet vor allem auch, dass Kasper Asgreen viel Arbeit für ihn leisten wird, müssen, weil er einfach ein unglaublich starker Fahrer ist. Er wird ihn beschützen müssen. Und ich kann mir aber einfach auch sehr gut vorstellen, ich habe es mir aufgeschrieben, so, es kann einfach passieren, dass sie für den Sprint zu schwach sind. Cavendish reicht es dann doch nicht, maximal Top 5 vielleicht. Und die Berge dann am Ende doch zu hoch sind für Alaphilippe. Ich habe das einfach, kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert. Das kann auch genau anders kommen, aber deshalb ist es für mich nur Kategorie 1, weil sie da sehr viel unterordnen werden, auch diesem Ziel Alaphilippe ins Gesamtklassement vorne reinzubringen.
Ganz kurz, ich sag mal so, der letzte Rennsieg von Mark Cavendish ist 10 Tage her. Konkurrenten waren Tim Elie, Pascal Ackermann, Nasser Bouhanni, Brian Cocquart, Caleb Ewan, hat alle geschlagen.
Pascal Ackermann ist deshalb nicht nominiert worden wahrscheinlich.
Lass mir das, Dylan Groenewegen ist auch noch mitgefahren. Es ist nicht das größte Rennen, aber es war kein schlecht besetztes Sprinterfeld.
Und da hatte er noch keinen Mirkoff, oder?
Doch, Mirkoff ist für ihn angefahren. Ja, okay. Das war das Rennen, nachdem Cavendish ja gesagt hat, es ist egal, wer hinter Mirkoff fährt, wenn du ein guter Sprinter bist und Mirkoff dein Anfahrer ist, gewinnst du einfach.
Ich sehe noch ein großes Fragezeichen hinter Alaphilippe, um dieses Thema noch kurz abzuschließen, weil gar keiner dabei ist, der mehr am Berg dabei sein wird mit ihm. Also sobald es in irgendwie diese Bergankünfte geht, wird jedes andere Team, das ums Gesamtklassement geht oder die wirkliche Ansprüche darauf haben, noch irgendwie einen Helfer dabei haben, Möglichkeit haben, Wasser zu holen, Jacken, wie auch immer, dann zum Verpflegungswagen zurückzubringen. Und da ist bei Alaphilippe halt niemand da. Sie haben weder Almeida noch James Knox dabei. Von dem her ist es schwierig für Alaphilippe.
Fausto Masnada. Einen davon hätten sie wenigstens mitnehmen können. Genau. Wenn der irgendjemand hat, der nach dem ersten langen Berg also
noch
der,
dabei ist.
Wenn er Glück hat, schicken sie Asgreen oder so in die Gruppe und dann kommt er zurück oder wie auch immer. Aber das ist schon tough dann. Ja.
Das wird sehr, sehr dünn, glaube ich, für Alaphilippe irgendwann werden.
Aber einigen wir uns da auf eine Kategorie oder bleiben wir bei unterschiedlichen Meinungen?
Also ich bin auch bei Erster.
Dann 2-1, erste Kategorie. Überstimmt.
Das nächste Team, Education First, Jonas.
Rigo!
Du springst auf den Hype-Train. Wie lange bleibst du auf dem Rigo-Hype-Train dieses Mal?
Diesmal, ich zieh's durch. Es reicht mir. Okay. Ich bin beim Giro immer wieder abgesprungen, es reicht. Rigo, glaube ich, wenn man sich so seine Ergebnisse jetzt angeschaut hat und die Gegner, dann kann er, glaube ich, ohne Probleme Top 5 fahren. Einfach, weil er ein gutes Zeitfahren hat, weil er am Berg stark ist, weil er nie attackiert, sondern immer hinten rein gondelt. Deshalb, glaube ich, kann das schaffen. Sie haben eigentlich vor der Tour gesagt, dass sie nur auf Etappensiege gehen wollen. Ich glaube, das haben sie jetzt aber umgeworfen, weil sie gesehen haben, ja, Moment mal, wenn wir Top 5 bei der Tour fahren können, sollten wir vielleicht besser das machen. Ich glaube dennoch, dass einige ihrer Fahrer die Chance haben werden, auf Etappensiege zu fahren. Nur kurz den Namen genannt, Sergio Higuita. Sehr talentierter Fahrer, für mich ein klassischer Kolumbianer. Klein, man traut ihm viel zu, am Ende ist es immer Platz 18, aber kann auch sein, dass er diesmal besser landet. Dann noch Magnus Kort, Wallgren, Bissiger, Rutsch, Guerrero, also eine sehr gute Truppe. Ich habe mir aufgeschrieben, leider gibt es kein Teamzeitfahren. Ich glaube, da könnten sie massiv bestehen. Eine richtig gute Tretertruppe und bei der Windkante aufgepasst auf diese Mannschaft. Ich glaube, da kann richtig was gehen, wenn die Lust haben mit Wallgren, Kort, Bissiger und Rutsch. Auch Ruben Guerrero, da mal richtig drauf zu treten. Ich glaube, da kann es zur Sache gehen.
In absoluten Watt wahrscheinlich mit das beste Team.
Ja, also da haben die richtig Kraft dabei. Auch sehr viele gute Klassikerfahrer, was bei dieser Rundfahrt nicht schlecht ist. Auch sicherlich für die Ausreißergruppen. Ich glaube, das Beste, was passieren kann, tatsächlich Uran Top 3. Er hat es schon mal so
Top
geschafft.
Top 3?
Ja, ich glaube, er kann es schaffen. Man muss immer mit einem Sturz rechnen. Thomas, du weißt, wie es ist. Also nicht von Uran, sondern glückliche Fügung, das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann, Top 3, also oder Platz 3, ich glaube, so muss man sagen, Höhe wird er nicht schaffen, einfach durch seine defensive Fahrweise und ein gutes Zeitfahren und vielleicht noch einen Etappensieg, es kann aber auch genau andersrum laufen, Uran, keine Ahnung, Platz 12, Tour de Suisse, war einfach nur ein Ausreißer, weil es ein Bergzeitfahren gab und niemand weiß, wie das passieren konnte und sonst kommt nicht viel zusammen, aber ich bin gespannt auf die Mannschaft, sind am Berg jetzt auch nicht die beste Truppe, die der Uran unterstützen werden, aber mit Higuita hat er zumindest einen dabei, der ihn lange unterstützen wird. Bissiger für die Einzelzeitfahren muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Ist
absolut
eine sehr gute Rundfahrt bisher gefahren. Eine sehr gute Rundfahrt, eine sehr gute Saison, deshalb für mich ist es Kategorie 1.
Kurze Zwischenfrage.
Wir sind uns zu einig, das kotzt mich an.
Kurze Zwischenfrage. Ich sage auch Kategorie 1, aber woher nimmst du das, dass Rigoberto Urán so ein starker Zeitfahrer ist?
Von der Tour de Suisse wahrscheinlich.
Ja, da hat er ein Bergzeitfahren gewonnen. Wir reden hier aber über zwei flache Zeitfahren von insgesamt 58 Zeitfahrkilometern.
Ja, aus meiner Sicht hat er immer wieder gezeigt, dass er Zeitfahren kann. Du hast die Ergebnisse offen, wenn du das so fragst.
Ja, ich bin gerade mal so ein bisschen durchgegangen. Also
du hast die Chance genutzt, Jonas mal auflaufen lassen zu können.
Richtig. Richtig.
Bitte raus damit.
Also hier jetzt 2021 in der Saison. Gut, er hat das Bergzeitfahren bei der Tour de Suisse gewonnen. Hier sehe ich noch ein Zeitfahren bei der Katalonien-Rundfahrt, wo er auf Rang 21 landet. Da sind Richie Porte, Kreuzweig, Adam Yates und so weiter sind mehrere, fast eine Minute vor ihm. Also von dem her, Wilco Keldermann, ja gut, der ist da nur 13 Sekunden schneller gefahren als
er. Rigoberto Urán ist Platz 4 geworden bei der Tour vor 2 Jahren im Zeitfahren, das Alaphilippe gewonnen hat, zum Beispiel.
Ja, das war aber auch so ein hügeliges Zeitfahren.
Ja, aber also wenn ihr es sieht jetzt auf dem Profil nicht, aber...
Nein, also er ist jetzt nicht ein begnadeter Zeitfahrer. Nein. Also er geht da nicht unter.
Er verliert keine 2 Minuten.
Weil du jetzt gesagt hast, genau. Durch das starke Zeitfahren kann er da nach vorne. Also er wird dort nichts aufholen. Er verliert dort meiner Meinung nach nichts, aber er ist jetzt keiner der starken Zeitfahrer im GC.
Das Problem ist, die anderen Top-GC-Fahrer sind auch alles gute Zeitfahrer. Das ist das Problem.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, wen wir da dazu zählen. Also wenn man unter die Top 5 kommen will, da muss man... Also die 2 Slowenen, über die haben wir schon gesprochen, die da wird er eh keine Chance haben. Deshalb sage ich Best Case Platz 3. Und dann kommen noch die Top-Zeitfahrer auf seine Kategorie am Berg. Auf Thomas wird er sicherlich ein bisschen Zeit verlieren und auf Richie Porte. Und dann weiß ich schon nicht, ob es noch jemand Keldermann.
Auf Keldermann, ja, wird er auch verlieren.
Aber der ist ja stärker am Berg, würde ich einschätzen.
Alaphilippe wird er auch verlieren.
Ja, aber deshalb meine ich, bei beiden ist er stärker am Berg. Aus meiner Sicht, deshalb ist da Top 3, könnte schon drin sein, je nachdem, was Thomas macht. Thomas schätze ich da, oder Porte vor allem, werden wir nachher noch drüber diskutieren, glaube ich. Und deshalb ist für mich Kategorie 1 und er könnte es, glaube ich, tatsächlich schaffen, einfach weil er so ein unaufgeregter Typ ist. Er weiß, wie man Grand Tours beendet und wie man sie gut beendet, deshalb bin ich da überzeugt und Education First gefällt mir immer und deshalb bin ich da natürlich, freue ich mich, dass sie so gut sind.
Du hast ja zumindest diesmal nicht in die Ohr-Kategorie wie vergangenes Jahr gesteckt.
Ja, letztes Jahr.
Deswegen erste Kategorie, kann ich mitgehen.
Endlich werden die Kamellen von letztem Jahr
man muss sie rausholen. Da haben einige Leute nicht ihre Leistung abgerufen. Das will ich wohl sagen.
Meinst du in deiner Einordnung? Oder
das? Nein, ich hatte damit nichts zu tun. Ich habe das wohl richtig prognostiziert und die Leute haben nicht abgeliefert, die Fahrer.
Das ist absolut richtig.
Oder?
Ja, doch, so kann man es absolut sehen. Machen wir weiter. Was ist das nächste Team?
Groupama FDJ ist mein Team. Ein Team, das mich bei der Mannschaftsaufstellung an folgende Szene aus Fluch der Karibik erinnert hat.
Jetzt bin ich
welcher Teil?
Ich weiß nicht, welcher Teil
ist es? Ganz kurz, wie viele Teile von Fluch der Karibik gibt es? 18? Keine Ahnung.
Ich kenne die ersten 3, danach wird es schwierig.
Aber es gibt diese eine ikonische Szene, in der Captain Barbossa und Jack Sparrow gemeinsam versuchen, mit einem Fernglas in die Ferne zu schauen. Captain Barbossa fährt sein Fernglas aus, das ist sehr lang, sehr groß. Und dann kommt daneben Jack Sparrow und macht erstmal hier gute Miene zum bösen Spiel und tut so, als hätte er jetzt hier auch das Mega-Fernglas. Letztendlich hört es dann aber auch wieder relativ schnell aus. Und so ist es bei FDJ auch. Es gibt nämlich 2 Lager. Das ist zum einen David Goudou und das ist zum anderen Arnaud Demare. Und Arnaud Demare hat man insgesamt 5 Helfer an die Seite gestellt. David Goudou steht daneben, versucht auch das Fernglas auszufahren, aber es hat leider nur für einen Berghelfer für ihn gereicht im Team. Aber dass die beiden Kapitäne, die für FDJ reingehen, Arnaud Demare sicherlich, nachdem Bennett raus ist, mit dem wahrscheinlich besten Chancen bei Sprintetappen.
Das beste Jahr bisher.
Er
ist nicht mehr unter dem Eindruck, den wir letztes Jahr von ihm hatten, als er unfassbar abgeräumt hat.
Aber er hat immer noch den besten Sprintzug in Gänze, also der beste Anfahrer ist von mir aus Murkoff, aber wenn du dir alle in seinem Sprintzug anschaust, dann...
Da werde ich dir nachher noch widersprechen, wer den besten Sprintzug hat, aber...
aber die haben keinen Sprinter. Ich weiß, wer auf den hinaus ist.
Gerne weiter im Text.
Von dem her, Arnaud Demare wird auf jeden Fall immer wieder in Top-Positionen gefahren werden. Er hat sehr, sehr viele Zeitfahrer dabei, die lange das Tempo da vorne hochhalten können. Allen voran Stefan Küng, der Schweizer Meister im Zeitfahren, der sicherlich auch beim Zeitfahren selbst auf den Etappensieg gehen kann. Also da haben sie auch jemanden sehr starken dabei. Und über David Goudou haben wir vergangene Folge schon gesprochen. Er fährt eine richtig, richtig starke Saison. war bei der Baskenland-Rundfahrt insgesamt im Gesamtklassement nur 20 Sekunden hinter Pogacar. Lag auch daran, weil er mit Roglic da eine Minute auf der letzten Etappe rausgeholt hat. Trotzdem, da war er sehr gut. Dritter war er bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, jetzt Neunter bei der Dauphiné-Rundfahrt. Also er ist gut drauf und wenn es gut läuft, kann er auf jeden Fall auch unter die Top 10 fahren. Für mich ein Team der ersten Kategorie.
Kommt da, um in deinem Bild zu bleiben, der Fluch des Franzosen im Gesamtklassement bei David Goudy. Muss man abwarten, also der Druck ist einfach groß auf französische Gesamtklassementfahrer, kann man jedes Jahr sagen, über alle. Nicht jeder kann so ein Showman sein wie Alaphilippe, der das, glaube ich, ohne Probleme wegstecken kann. Das können nicht alle, aber ich bin auch gespannt auf ihn. Er hat mit Madouas eben nur einen Berghelfer dabei, der ihn da unterstützen soll, aus meiner Sicht. Ist vielleicht gar nicht schlecht, weil das auch Druck von ihm wegnimmt, wenn nicht fünf Leute für ihn am Berg fahren und er dann vollenden muss, sondern einfach mal ein bisschen dabei sein kann. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, Lukas, wie du es einschätzt. Ich denke, ein Top-10-Platz könnte drin sein für ihn. Er hat natürlich massive Probleme im Zeitfahren. Das kommt ihm gar nicht entgegen. Da ist er für mich eher sehr über der Guillaume Martin-Fraktion, aber nochmal hinter Rigoberto Urán zum Beispiel. Also er wird auf jeden Fall auf die Top-Leute, denke ich, sicherlich zwei Minuten, wenn nicht zweieinhalb Minuten verlieren insgesamt im Zeitfahren. Das ist natürlich erstmal schwer rauszuholen.
Naja, ein Berghelfer, den ich noch eher noch sehe, ist Bruno Amirai, der ihm sicherlich als Berghelfer an die Seite gestellt wird. Und Madouas ist natürlich einer, der an so langen, flachen Bergen für ihn fahren kann. Wenn es steiler wird, wird es für den auch schwieriger werden. Ist dann eben auch Typ Zeitfahrer mehr, der dann auch im Sprintzug sicherlich mithelfen wird.
Welche Kategorie hattest du?
Erste, weil trotzdem Arnaud Demare natürlich zu den besten Sprintern der Welt gehört und Goudy, wenn er irgendwann aus dem Gesamtklassement rausfahren sollte, auf jeden Fall einen Etappensieg holen kann und wenn nicht, dann kann er zumindest unter die Top 10 im Gesamtklassement fahren. Also ich glaube, erste Kategorie ist hier bei FDJ angebracht.
Ich sage erste Kategorie im Best Case, weil ich glaube, dass Arnaud Demare nicht der beste Sprinter der Tour ist.
Bei Arnaud Demare,
lass mich doch mal ausreden.
Ein Wort noch zu Arnaud Demare. Wir wissen nicht, ob er wirklich so viel schwächer ist. Er ist seit März keine World Tour mehr gefahren. Also er hat tatsächlich nicht die Vergleiche. Also von dem her weiß ich jetzt nicht, wo er das hernimmt, dass er so viel schlechter ist als im vergangenen Jahr.
Ich sag doch nicht, dass er so viel schlechter ist, aber ich sehe einfach ein, zwei Sprinter auf jeden Fall noch besser als ihn. Und bei David Goudy würde ich sagen, dass ihm auch das Profil nicht so ganz so entgegenkommt. Er ist einer der besten Kletterer der Welt. Er ist auch erst 24 Jahre sogar erst alt. Also auf jeden Fall ein Fahrer, für den wahrscheinlich die Tour dann in ein oder zwei Jahren gebaut werden wird. Aber die Zeitfahren, wir haben es angesprochen, kommen ihm nicht ganz so entgegen. Und ich sage, im Worst Case wird es für ihn auch kein ganz großer Platz sein. Was ich frech finde, dass wir Stefan Küng noch nicht angesprochen haben, wenn wir über FDJ sprechen.
Einen habe ich schon.
Ja. Dann höre ich einfach nicht zu. Ja, Männer, es ist schon so weit gekommen, dass ich das Kurzzeitgedächtnis absolut sich bemerkbar macht. Aber gut, damit wollte ich nämlich nur sagen, einen der Top-Favoriten wahrscheinlich mit auf die Zeitfahrsiege. Dann bin ich aber schon still.
Nach Groupama FDJ folgt der Buchstabe I und da gibt es nur ein Team. Naja, es gibt mehrere Teams, die mit I anfangen. Aber eins steht ganz vorne und das ist Ineos Grenadiers.
Was eine Truppe. Dreifachspitze, müsste man, glaube ich, sagen. Wir können gleich diskutieren, wer eigentlich die tatsächliche Spitze ist. Richard Carapaz, Problem Zeitfahren. Geraint Thomas, Problem Abfahrt. Richie Porte, Problem Stürze. Aber ich glaube dennoch, wenn man nach den Ergebnissen geht, die wir dieses Jahr gesehen haben, dann ist es Richie Porte, der Kapitän sein sollte. Wir haben keinen Einblick in die Form der drei. Geraint Thomas vielleicht nur auf die Tour vorbereitet, wer weiß es. Ich bin aber gespannt, wer tatsächlich die Spitze bilden wird bei ihnen. Ich glaube, sie haben große taktische Chancen, die Dreierspitze auszuspielen. Haben natürlich wieder eine massive Achtergruppe dabei. Kurz nur erwähnt, Kwiatkowski dabei, Van Baarle, super früher gefahren, Tao gegen Hart, letztjähriger Giro-Sieger, den ich nicht mal dazu zähle, kann man glaube ich auch nicht zu den Kapitänen. Castroviejo, der Rowan Dennis ersetzt hat, sicherlich ein bisschen überraschend und Road Captain Luke Rowe, also von der Mannschaft her sind sie wieder in absoluter Bestbesetzung da. Was ihnen glaube ich fehlt, ist die absolute Spitze, die sie immer hatten, immer den besten Fahrer der Tour auch dabei zu haben. Da würde ich die zwei Slowenen höher sehen, aber ich bin gespannt, was sie versuchen werden. Ich gehe davon aus, dass sie was versuchen werden. Sie sind taktisch eigentlich immer auf der Höhe, haben das jetzt gut gezeigt, auch eine Doppelspitze nutzen zu können. Jetzt eine Dreifachspitze. Wird man sehen, wie das aussehen wird. Ich bin gespannt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Windkante. Werden sie sicherlich was versuchen. Pogacar hatte letztes Jahr Probleme da. Auf seinem Team werden wir nachher zu sprechen kommen. Wenn sie wollen, können sie, glaube ich, jede Ausreißergruppe zurückholen, einfach weil ihre Mannschaft stark genug ist, die sie da haben. Ich glaube, sie können tatsächlich einen Sieg holen, wenn sie wollen, der Tour de France. Wenn sie wollen, ist vielleicht der falsche Ausdruck, wenn alles gut geht, wenn sie taktisch die richtigen Karten spielen, wie Carapaz zum Beispiel beim Giro Movistar. Sie haben einfach drei Leute, allen können auch Roglic und Pogacar nicht immer hinterherfahren, wenn sie keine Helfer mehr haben. Kann aber auch genau andersrum laufen. Viele Abfahrten ins Ziel. Könnte auch sein, ja, nur Platz 7, zwei Stürze und raus. Deshalb kann auch schlechter laufen für sie. Aber ich habe sie dennoch in der Org-Kategorie, einfach weil sie drei richtig, richtig gute Fahrer dabei haben für Gesamtklassement und einfach weil die Mannschaft drumherum sehr, sehr stark ist.
Also für mich gibt es kein Team, das deutlicher Org-Kategorie ist als Ineos. Einfach weil man sich, wenn man sich das ganze Team anschaut, in der Breite und in der Spitze überragend ist. Also wir haben es angesprochen, klar, das sind noch für den Gesamtsieg gibt es ein, zwei andere, die vielleicht, aber auch nur vielleicht besser sind, aber auf jeden Fall da mit dabei. Ich finde es eine ganz spannende Statistik und die muss man insgesamt im Zusammenhang bringen, würde ich jetzt bei Ineos mal bringen. Die World Tour Stage Races, also die Etappenrennen auf World Tour Level dieses Jahr, Paris-Nizza, Schachmann gewonnen, alle anderen wurden entweder von Pogacar, UAE Tour und Tirreno Adriatico, von Roglic, Baskenland-Rundfahrt oder von Ineos gewonnen. Und da sind es 5 an der Zahl. Yates und Bernal mit Katalonien und Giro, okay, sind nicht dabei, aber Thomas, Tour de Romandie, Richie Porte, Dauphiné, Carapaz, Tour de Suisse. Das heißt, jeder dieser drei kommt mit einem Sieg aus einer Ein-Wochen-Rundfahrt in diese Tour. Das unterstreicht nochmal, wie stark dieses Team ist. Wer der Kapitän sein wird, wird tatsächlich spannend. Ich glaube, dass sie das auch nicht ganz klar definieren werden, intern. Ich glaube, nach außen wird es Geraint Thomas sein, so nehme es ich wahr. Aber ich glaube, dass sie versuchen werden, lange alle mit an Bord zu behalten. Und darin sehe ich, könnte das Problem liegen, wenn es nicht klar definiert ist. Aber so war es bei den Einwochenrundfahrten bisher auch. Klar, Tour ist größer. Aber ich habe das Gefühl, dass das Team intern ganz gut klappt. Und dass sich dann auch alle unterordnen, wenn man nach Etappe 9 oder nach einem Zeitfahren ein Ranking irgendwo hat. Dann ist es bei Ineos ganz klar, dann wird professionell für diese Person gefahren. Und mit diesem Zeitfahren, ich glaube, dass auch Geraint Thomas der Kapitän sein wird. Wenn nichts dazwischen kommt, was bei G natürlich immer passieren kann, ist er ein Kandidat für die Top 3 und auch ein Kandidat für den Gesamtsieg.
Denke ich auch. Wenn es ein Team Jahr auf Jahr wieder gezeigt hat, dass sie Kapitänsrollen zuordnen können, wenn sie das wollen, dann ist es, glaube ich, Ineos.
Sie haben so starke Helfer. Castroviejo kann so lange am Berg vorne fahren, da fallen alle anderen Helfer raus. Schon wenn der am Berg antritt oder also vorne das Tempo macht.
Haben wir beim Giro gesehen.
Das ist unfassbar und dadurch kann er so gut andere Fahrer isolieren. Ob das dann mit Jumbo und mit UAE klappt, mit UAE vielleicht noch eher als mit Jumbo, das wird sich dann zeigen. Aber trotzdem, das ist so, so stark, was sie da haben und ich glaube, da gibt es überhaupt nichts zu reden.
Plus Theo, der es scheint, dass er pünktlich zur Tour noch in Form gekommen ist. Ist eine starke Dauphiné gefahren und hat eine ganz klare Helferrolle. Der letztjährige Giro-Sieger, klar ist jetzt nicht der beste Fahrer der Welt, aber als Helfer, also er wäre bei vielen anderen Teams wäre er wahrscheinlich trotzdem noch Kapitän. Das ist jedes Jahr bei Ineos dasselbe, aber ganz klar in der Breite ein ganz, ganz krasses Team.
Ja, und sie machen einfach ganz selten wirkliche Fehler. Also dieses Zeitverlieren an der Windkante, nicht richtig vorbereitet sein auf ein Zeitfahren. Das sind alles Sachen, die bei Ineos eigentlich nie passieren. Was man zu Porte noch sagen muss, ich glaube, es wird vergessen, wie gut er letztes Jahr die Tour de France gefahren ist. Er ist Dritter geworden
ja, in der krass. Tour de France.
Also bei Trek damals auch nicht die besten Helfer gehabt. Also ganz schlecht ist er mal nicht. Er ist eigentlich als Helfer dahin gekommen, wird sich zeigen, wie er sich jetzt da präsentieren wird. Aber in der Form, mit der er bisher das Jahr gefahren ist, absolut auch ein Kandidat für die Top 5. In den Wettquoten habe ich dem Latin Rouge Podcast entnommen, auch eine super Vorbereitungsfolge auf die Tour de France gemacht. Ist Platz 3 bis 5 sind die drei Ineos-Fahrer als Chancen auf den
glaube ich tatsächlich auch. Also vom Gefühl würde ich auch sagen, nach den beiden Slowenen kommen aber direkt mal drei Ineos-Leute. Und zu Richie Porte, nicht nur letztes Jahr stark gefahren, er ist dieses Jahr, er ist kein Eintagesrennen gefahren, er ist drei Rundfahrten gefahren. Katalonien-Rundfahrt, Platz 2 hinter Teamkollege Adam Yates. Tour de Romandie, Platz 2 hinter Geraint Thomas. Und Dauphiné hat er selber gewonnen. Also er scheint in Form zu sein, das kann man schon sagen. Das ist brutal. Also der Mann, klar, wenn er eine Helferrolle einnehmen wird, wird es vielleicht nicht reichen, aber der könnte, wenn er, also jeder dieser drei kann Top, oder wird Top 5 fahren, wenn er Kapitän wäre. Und du hast einfach zwei potenzielle Top 5 Fahrer, die in Helferrollen schlüpfen werden.
Vielleicht fahren sie Platz 3 bis 5, wäre auch bitter.
Aber halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich tatsächlich. Kann auch sein, also das wird da nicht passieren, aber also ich halte es möglich, dass bei Ineos...
Einer wird stürzen.
Ja, aber wenn keiner stürzt, ist Ineos und Team Platz 2, 5 und 7. Halte ich im Bereich des Möglichen.
Das kann gut sein, ja.
Selbst dass die Helfer, die fahren noch auf Platz 5, 6, 7, 8.
Nächstes Team, Intermarché Wanty-Cobert.
Ich habe viele vom Anfang. Auch mein Team. Überraschend deutsch, muss man sagen. Hätte man nicht erwartet. Auch ein kleines Team, eigentlich wie B&B Hotels. Könnte man denken, nur Franzosen. Aber nein, zwei Deutsche sind dabei. Georg Zimmermann, Jonas Koch. 2 von 8. Also deutsche Fahrer sind da hingewechselt vor diesem Jahr. Sehe ich allerdings nicht viel kommen von dieser Truppe. Ich habe mir aufgeschrieben, Loic Fliegen halte ich für einen guten Fahrer. Er ist aber zu stark für die Taktik, die sie immer machen in den Ausreißergruppen. Er ist ständig in irgendwelche Ausreißergruppen drin. Aber ich glaube, er ist stärker, als dass er immer in irgendwelchen Ausreißergruppen abhängen muss. Ja, ich glaube, es ist eine der wenigen Truppen, die überhaupt keinen Kapitän dabei haben. Also wie B&B Hotels, die auch auf niemanden wirklich setzen können aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht das Beste, was passieren kann, zweimal die rote Nummer. Und das Schlechteste, was passieren kann, dass wir Loic Fliegen zweimal mit dem Krampf in der Ausreißergruppe sehen, wie bei Lüttich Bastogne. Lüttich für mich eine Gruppetto-Mannschaft.
Zwei Deutsche dabei,
Georg Platz Zimmermann und Jonas Koch. Platz 2 bei der deutschen Meisterschaft.
Jetzt hast das du mir, glaube ich, nicht zugehört, mein Lieber. Ich habe doch meinen Beginn von Intermarché.
Ich glaube, du hast die Namen noch nicht genannt.
Doch, habe ich auch genannt.
Also. Alles gut, aber das ist nämlich der Punkt, das Team... Und das hätte ich vor einer Woche noch nicht gedacht, dass man über dieses Team nach der deutschen Meisterschaft sprechen muss, weil sie einfach den Border, Gesamtborder Top 10 gefühlt verhindert haben. Also Border Platz 1, 4, 5 und 6 und einfach Platz 2 Jonas Koch, Platz 3 Georg Zimmermann. Georg Zimmermann ist eine starke Vuelta letztes Jahr gefahren. Den würde ich als einen Kandidaten für eine rote Nummer sehen. Ich weiß nicht, wenn du gerade meintest mit den beiden roten Nummern.
Ja, einmal Loic Fliegen, einfach weil er einen Krampf kriegt und dann kann man sich noch einen aussuchen.
Ja, also wahrscheinlich muss man sie schon ins Gruppetto einordnen, aber ich bin fast am Überlegen, ob ich nicht sogar für zweite Kategorie plädiere.
Ja, sehe ich einfach nicht kommen, ehrlicherweise. Also Georg Zimmermann in allen Ehren, aber das Problem ist immer, wenn man sich so die Etappensiege von der Tour de France durchgeht, das ist so ein ausgewählter Kreis an Topfahrern. Wir werden nachher noch über zum Beispiel... Yates sprechen, der nur für Etappensiege da ist. Und das ist einfach dann enorm schwierig für Leute bei Bergetappen zu gewinnen, wenn Leute wie Alaphilippe zum Beispiel, der damals auf Etappensiege gefahren ist, solche Leute gehen da auf Etappenjagd. Da kommt man nicht einfach hin und gewinnt eine Etappe.
Sehe ich auch nicht. Also für mich auch ganz klares Gruppetto-Team, da sehe ich wenig Szenarien, wo die in die zweite Kategorie können.
Ich könnte mir vorstellen, die ersten 7 Tage vielleicht im Bergtrikot, wenn es glücklich läuft. Aber sonst wird es schwierig.
Dann bin ich überstimmt. So einfach ist es. Ich fand es ganz interessant, wo wir überlegt haben, wann nehmen wir die Folge auf? Weil es ist ja jedes Jahr wieder eine Spekulation, wann haben endlich alle Teams offiziell ihren Kader bekannt gegeben? Weil man will ja etwaige Überraschungen, wie jetzt sagen wir mal Bennett, Cavendish, muss man natürlich abwarten. Vorher können wir nicht aufnehmen. Und ich habe ja noch geschrieben, ja gut, wenn es jetzt Wanty-Cobert ist, die noch nicht offiziell sind und alle anderen schon, würde ich warten. Und dann haben die genau noch mit der Überraschung, dass zwei Deutsche mit dabei sind. Hätte ich tatsächlich nicht damit gerechnet. Und so wären sie gar nicht mehr so irrelevant aus deutscher Sicht. Aber aus Ergebnissicht dann vielleicht eben doch. Machen wir weiter.
Israel Startup Nation ist das nächste.
Ich sehe schon eine Überschrift, um Gottes Willen. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Mein Vergleich, Israel Startup Nation ist für mich wie die Haribo Colorado Tüte.
Welche ist die? Ordne das mal ein. Was ist Colorado?
Colorado ist der bunte Mix mit diesen, aber immer wieder mit dieser Lakritze drin und mit diesen Dingern, die auch Lakritz-Gummibärchen gemischt sind. Da sind ganz nette Sachen drin. Die sind ganz gut. Die kann man sich rauspicken. Wie zum Beispiel hier Maike Wutz und den Martin.
Es sind immer die Frösche, oder? Die
man André nimmt. Greipel ist mit dabei in der Truppe. Rick Zabel, zwei Deutsche auf jeden Fall auch. Und natürlich Christopher Froome. Und hier sind wir an dem Punkt. Denn das Problem an der Haribo Colorado-Tüte ist, alles schmeckt nach dieser Lakritze. Und das heißt, selbst die guten Sachen, die man sich rauspickt, werden von der Lakritze verdorben. Und ihr könnt es euch vorstellen,
die Lakritze des... Abbruch. Hör auf mit deinem Lakritz-Bashing. Also, um das kurz zu spezifizieren.
Nein, halt.
Für alle mit Ahnung. Es gibt unterschiedliche Lakritz-Sachen da drin. Es gibt die pure Lakritze, köstlich, hervorragend, will man essen.
Bah.
Aber es gibt diese Lakritz mit dem rosa Gelb da drumrum. Bah. Das sind die, die man nicht will. Die reine Lakritze ist, was man will. Und noch mehr will man die Quaxis, die Frösche unten mit dem Schaum.
Wir wissen, die grünen Frösche mit dem Schaum sind natürlich...
Schmecken dann nach Lakritze.
Ach. Also jetzt endlich kommen wir zur Diskussion. Erstens, Lakritze braucht kein Mensch, Jonas. Sag mir, was du willst, ist mir egal. Zweiter Punkt, schmeckt nicht alles nach Lakritze. Du suchst dir die Goldbeeren raus und natürlich die grünen Frösche, die sind der Hammer. Und den lässt der Rest halt drin und dann hast du die klassischen drei Haribo-Packungen, wo noch so das Drittel unten drin ist, das keiner will, dass man Gästen, die man ungern eingeladen hat, anbietet. So. Wo man sagt, dich muss ich auch noch mit einladen, hier kriegst du die Lakritz-Scheiße, will sonst keiner. Aber
ich bin der Meinung,
warte, ganz kurz.
Ganz kurz, um das noch zu Ende zu führen, ich bin der Meinung, es schmeckt alles nach Lakritz und um das noch zu Ende zu führen, ganz klar, die Lakritz im Radsport, diese Metapher ist natürlich Christopher Froome gemeint.
Darauf will ich hinaus. Ich will jetzt für jeden der acht Fahrer bitte die Zuordnung aus dem Haribo Colorado Pack von dir haben. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Wenn du mit dem Vergleich schon ankommst, dann reden wir jetzt bitte ganz genau, wer ist was. Ich muss es selber erst googeln. Was ist okay. Ein Haribo Colorado
ja,
das drin?
Du musst sagen. Ja gar nichts hast überlegen, Thomas, weil Lukas hat ja den Vergleich vorbereitet. Deshalb weiß er ja genau, wer was ist.
Wir haben auf jeden Fall Michael Woods, das ist ganz klar, das ist der grüne Frosch mit dem weißen Schaumgummi unten dran, dass das jeder will, ein richtig, richtig starker Fahrer, ihm liegt diese Tour, er ist sehr, sehr guter Klassikerfahrer auch, er war bei Flash Ballon, war er Vierter, bei Lüttich-Bastogne-Lüttich war er Fünfter, jetzt bei der Tour des Swiss hat er sich sehr, sehr gut gezeigt, also der ist in wirklich, wirklich guter Form, eigentlich hat er gesagt, Olympia ist sein Ziel, mal schauen, Tour ist sicherlich so ein bisschen Vorbereitung
auf die Haribo
raus. Problem bei ihm allerdings das Zeitfahren und deswegen wird
desaströses Zeitfahren. Das ist nicht irgendwie mittelmäßig, sondern das ist desaströs. Also er wird sicherlich, also ich würde tippen, über 5 Minuten wird er kassieren auf diesen 50 Kilometern.
Ist das vielleicht dann der Lakritz-Geschmack, das Zeitfahren? Also, er ist der
grüne Frosch.
Okay?
Er ist der grüne Frosch, weil er ist der Mann, auf den das Team setzen wird, das ist ganz klar.
Alles klar. Weiter?
Dan Martin, der ganz normale Goldbär. Ja. Isst man gerne.
Solide. Immer, aber welcher? Gibt es auch noch einen unterschiedlichen Geschmack? Wobei,
ja, da, sucht sie vor mal nicht rein. Nicht also ja. Einfach ein guter. Im Zweifel isst man den immer.
Aber hat man auch schon ein bisschen zu oft gesehen. Dieses Jahr ist er nämlich schon Giro gefahren. Von dem her hat man ihn vielleicht auch schon ein bisschen zu oft, hängt einem auch schon ein bisschen raus. Weiß man nicht, ob der jetzt noch in Form ist nach dem Giro.
Dann gibt es noch diese Ananas bei Haribo. Wer ist das? Wisst ihr, was ich meine? Diese weiße, durchsichtige...
Oh, diese Gelee-mäßigen Tropifutti oder
ja,
wie die
zum Beispiel,
heißen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Wer sind die?
Ja, vielleicht André Greipel. Kann zwischendrin mal ganz nett sein. Fährt in dieser Saison... Ja, solide, sage ich mal. Einen Sieg hat er geholt, wurde allerdings dann doch bei selbst der Tour of Turkey immer wieder von Philipsen und Kev geschlagen.
Sagen wir mal so, es ist
er kann
aus der Haribo,
Top 10 fahren, aber er wird keinen Etappensieg, glaube ich.
Aus dieser Haribo-Packung ist er noch ganz gut bis okay, aber sobald du ein Snackbuffet hast, und ich würde die Tour de France als Snackbuffet sehen, nimmt keiner mehr dieses Ding. Da hast du noch Chips nebenzu, da hast du noch Erdnüsse, wie auch immer. Kein Mensch nimmt mehr das. Dann wird aus der Haribo, wenn nur noch die feinen Sachen, da wird vielleicht der Frosch rausgenommen, aber der Rest bleibt liegen.
Es sind die Stapelchips.
Ja.
Es sind die Stapelchips, also nicht
kann
die
Marken. Kann sein, dass wir Hunger haben.
Ja, wir haben Hunger, aber es sind die Stapelchips. Man isst dann doch ganz gerne, wenn man mal einen betrunken ist und ein kleineres Rennen, da greift man dann gerne dazu. Aber beim großen Rennen, nee. Da will man dann doch voll zugreifen.
Es hat lange gedauert, aber wir sind endlich bei dem Diskussionsniveau angekommen, das ich mir von Anfang an gewünscht hatte.
Und dann sind wir natürlich bei der Lakritz, um das jetzt doch ein bisschen schneller zu Ende zu führen, dass wir nicht ganz so lange über dieses Team diskutieren.
Wir machen noch eine Haribo-Sonderfahrung.
Christopher Froome, auch weil uns die Vergleiche ausgehen, muss man ehrlich zugeben.
Ihr werdet mich Wasser holen sehen, hat er gesagt vorab im Interview. Er ist eigentlich nur für Daryl Impey, zumindest so die offizielle Variante, ins Team gerutscht, der Verletzungsprobleme auch hat, deswegen nicht bei der Tour dabei ist. Er soll seine Rolle übernehmen. Sie glauben nicht wirklich dran, dass er am Berg helfen kann. Er soll auf der flachen Michael Woods unterstützen. Das ist ganz klar der Mann, mit dem sie aufs Gesamtklassement gehen und hoffen, dass Dan Martin vielleicht einen Etappensieg holen kann. Das ist die Strategie des Teams. Und dann sind halt noch Rick Zabel und André Greipel mitgefahren, die im Sprint ein bisschen was probieren können. Aber es ist keine Teamchemie da bei diesem Team. Für mich ist es deswegen trotzdem noch zweite Kategorie, weil Michael Woods einfach zu gut in diesem Jahr ist.
Es ist vor allem ein sympathisches Team, das muss man ja schon sagen. Also ich freue mich sehr aus deutscher Sicht, dass Rick Zabel und André Greipel die Tour nochmal mitfahren. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube, die beiden waren vielleicht
auch ein bisschen überrascht. Rick Zabel nochmal die Tour mitfährt. Wie alt ist er? 27? Ich hoffe mal, dass er noch drei,
vier. Ich habe nicht nochmal gesagt, aber dass er sie fährt. Weil eigentlich waren sie ja für den Giro richtig, geplant. Richtig. Dann gab es die Thematik, sie dürfen den Giro nicht mitfahren, wo, was ich mitvernommen habe, beide nicht ganz so happy waren. Vor allem, dass es auch relativ kurzfristig war. Jetzt zur Tour dann doch. Was ich mir dazu rausgeschrieben habe, und da möchte ich bei Israel diskutieren, ich habe mir den Altersschnitt aller Tourteams mal angeschaut. Israel ist mit 33 Jahren im Durchschnitt das mit Abstand älteste Team. Das zweitälteste Team ist im Schnitt 2 Jahre jünger. Aber das heißt, die Haribo-Packung, die liegt da schon eine Weile geöffnet. Das muss man dazu auch nochmal sagen. Und mein Vergleich Israel dieses Jahr ist Katyusha vor 2 Jahren. Ein paar gute Namen, aber eigentlich ist es eine Katastrophenmannschaft. Wenn da nicht Dan Martin wäre oder Michael Woods.
Ist es nicht auch so, die haben 4 Fahrer über 35 dabei, oder? Woods ist, glaube ich, schon.
Also wenn du im Schnitt 33 bist, dann müssen da schon ein paar Alte sein, ja?
Ja, Woods ist schon alt. Dan Martin über 35. Froome.
Dan Martin ist 34, Woods ist auch 34.
Alle 34, okay. Die anderen.
Ja, egal.
Der Israeli, den
Chris Froome ist 35.
Oma Goldstein haben sie noch dabei. Reto Hollenstein ist 35. Wahrscheinlich ist Rick Zabel sogar noch der Jüngste aus diesem Team. Ja, ja.
Wahrscheinlich. Der zieht den Schnitt nach unten.
Wahrscheinlich, ja. Aber.
Ja, ich weiß nicht, ist nicht so viel zu erwarten.
Was hast du gesagt? Zweite Kategorie, oder? Ja, gehe ich mit.
Ja, ist nicht so viel zu erwarten jetzt. Michael Woods, spannend, kann auf jeden Fall mal eine Etappe holen, glaube ich. Aber einfach, weil er im Zeitfahren so massiv Zeit verlieren wird und dann ist er am Berg doch nicht so viel stärker als die anderen, wird es sehr, sehr schwierig.
Machen wir weiter.
Nächstes Team, Jumbo Visma. Das ist All-Kategorie, ist, glaube ich.
Jumbo wer?
Müssen wir nicht drüber diskutieren, wenn man sich's anguckt. Die 8 Fahrer, die dabei sind, Primoz Roglic, Wout van Aert, Mike Teunissen, Robert Hesing, Jonas Vingegaard, Toni Martin, Sepp Kuss und Steven Kreuzweig. Mike Teunissen mal ausgenommen, ist jeder dieser Fahrer schon mal unter die Top 10 bei einer World Tour, bei einem World Tour Etappenrennen gefahren. Wenn man noch dazu Sepp Kuss ausnimmt, dann ist jeder der Fahrer, der anderen 6 Fahrer, schon mal unter die Top 5 bei einem Etappenrennen in der World Tour gefahren. Das heißt, es ist
rein aus persönlichem Interesse, wo ist Toni Martin unter die?
Er hat Paris-Nizza gewonnen.
Ja? Schau mal an. Sag mal.
Ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her.
Das spielt keine Rolle.
Der, was ist jetzt, 11-fache deutsche Zeitvermeister, 10-fache? Ich weiß es nicht. Der Serien-deutsche Zeitvermeister.
Die Finger gehen aus, um zu zählen.
Auf jeden Fall zeigt das auf jeden Fall, dass eine Truppe wie gemacht für Rundfahrten. Mein Vergleich hierzu zu Jumbo-Visma, das Imperium aus Davos. Man weiß ganz klar, unfassbar stark, dominieren alles, eigentlich kein Weg dran vorbei, aber schaffen sie es endlich auch mal im 5. Anlauf jetzt endlich mal einen Todesstern zu bauen, der nicht eine Schwachstelle hat, die mit einem Schuss tatsächlich dann zusammenfällt. Und das ist die große Frage dieses Jahr bei der Tour de France. Primoz Roglic, natürlich ihr Leader, hat es letztes Jahr dann eben hinten raus nicht geschafft, hat dieses Jahr auch bei Paris-Nizza, ist er dann gestürzt. Trotzdem muss man natürlich sagen, die World Tour-Bilanz dieses Mannes ist unfassbar. Er ist 7-mal bei einer Grand Tour angetreten und nehmen wir mal die ersten beiden raus, wo er so ein bisschen gelernt hat bei den letzten 5. Die Platzierungen im Gesamtklassement 4., 3., 1., 2., 1.
Bei der zweiten
der Mann ist ganz
Tour
gut,
de France hat er, glaube ich, direkt eine Etappe gewonnen, meine ich. Mich zu erinnern. Also der war ziemlich schnell auch schon Etappensieger. Ich glaube, über den muss man eh nicht diskutieren. Ist sicherlich mit Pogacar der absolute Top-Favorit. Ich sehe das Team ein bisschen schwächer als du, Lukas. Für mich ist es nicht klassisch Imperium-like, die alles dominieren können. Da schätze ich sie einfach ein bisschen schwächer ein. Nichtsdestotrotz muss es natürlich auch Kategorie sein.
Wout van Aert ist die Frage, darf er auf Etappensiege gehen? Darf er aufs grüne Trikot gehen? Ich glaube, nein. Er ist unfassbar stark, das wissen wir alle. Er ist
diese operiert Tour worden vor einem Monat. Mit einer Verletzung hat er jetzt auch schon gesagt, ja, er ist eigentlich nur dabei hier als Helfer und will auch nicht mitsprinten und was weiß ich. Was ja,
mich das werden wir sehen.
Für mein Fantasy-Team schon ein bisschen in Schwitzen gebracht hat. Da ist Wout van Aert natürlich immer eine gute Wahl. Aber Thomas, du hast es schon gesagt, werden wir sehen, ob er nicht wirklich reinhalten wird. Ich bin gespannt bei den ersten zwei Etappen. Wie teilen sie sich auf? Also ist Wout van Aert der Mann, der Primoz Roglic raushält aus dem Gröbsten? Was wir letztes Mal nicht erwähnt hatten, die letzten 3 Kilometer, es gibt kein Sturzlimit. Also das heißt, wer innerhalb der 3 Kilometer stürzt, hat Pech.
Tatsächlich?
Ja.
Das wusste ich auch noch nicht.
Ja. Und, das
ist das nur für die Tour jetzt, oder?
Ja, nur für diese beiden Etappen, weil das nicht als Massensprint kategorisiert ist. Danach gilt es wieder. Aber das bedeutet, dass man das Primoz Roglic einen Fahrer wie Wout van Aert ganz gut gebrauchen kann, der ihn da aus dem Gröbsten raushält. Also bin ich gespannt, wie es laufen wird. Letztes Jahr hat er seine Chancen bekommen. Jetzt muss man sehen, nach der Operation und so, wie es läuft. Aber er wird auf jeden Fall ein starker Helfer sein. Und sie wollen ihn sicher so lange wie möglich dabei behalten.
Und wir haben natürlich, wir sprechen immer über die 2 Slowenen. Ich glaube, was der ausschlaggebende Faktor sein könnte, ist, dass die beiden Zeit fahren, korrigiert mich, ihr habt die Strecke besser im Kopf, eher flach sind. Und Roglic im Flachen, der tendenziell bessere Zeitfahrer ist nochmal von den beiden.
Und dann ist natürlich auch immer der Vergleich, wer ist das bessere Team? Ist Jumbo oder Ineos das bessere Team? Schauen wir es uns mal an.
Primoz,
ja, sehe ich auch so. Primoz Roglic hat im Flachen hat er Tony Martin, das ist klar. Der soll das Rennen kontrollieren, Ausreißer in dem Abstand halten, dass es keine großen Probleme gibt. Dann hat er sicherlich mit Mike Teunissen und Wout van Aert was fürs Klassikerprofil, obwohl Wout van Aert auch am Berg fahren kann. Und für die Berge hat er Robert Riesing, Jonas Vingegaard, der sehr stark war bei der Baskenland-Rundfahrt. Da war er Zweiter, direkt hinter Roglic. Ansonsten ist er danach jetzt wieder von der Form ein bisschen abgesunken, muss man abwarten. Sepp Kuss hat dieses Jahr auch noch nicht die Vorjahresform und Steven Kreuzweig hat man jetzt auch noch nicht allzu viel gesehen. Er war Dritter bei der Tour 2019, ist also ein absoluter Topfahrer, hat aber in den letzten 2 Jahren auch so ein bisschen Probleme gehabt. Von dem her muss man abwarten, wie lange tatsächlich doch Helfer bei Roglic am Berg dabei sind.
Sepp Kuss bin ich sehr gespannt. Er war für mich letztes Jahr einer der absoluten Überraschungen auf das Gesamtjahr gesehen, einer der krassesten Helfer. Dieses Jahr hat er bei den Rundfahrten oder insgesamt dieses Jahr hat Jumbo-Visma ihn mal ein bisschen auch als Kapitän ausprobiert, bei vielen Ein-Wochen-Rundfahrten. Das glaube ich, Tour de Romandie ist er als Kapitän gefahren, auch UAE. Also er hat ein bisschen mal auf sich selber und da konnte er noch nicht überzeugen. Ich bin sehr gespannt auf ihn bei der Tour, weil die Frage ist, liegt das daran, dass er vielleicht mit der Kapitänsrolle nicht klarkam oder ist er auch leistungsmäßig einfach vielleicht nicht ganz so stark wie letztes Jahr? Weil rein von den Ergebnissen glaube ich, dass er eben nicht die Helferrolle oder nicht die Wichtigkeit einnehmen kann, wie er letztes Jahr eingenommen hat.
Und es fehlt ihnen natürlich, also sie vertrauen sehr stark auf 2 sehr junge Fahrer am Berg. Also klar, Kreuzweig wird lange dabei bleiben können als Helfer, aber Vingegaard und Sepp Kuss sind einfach junge Helfer, die noch nicht so viele Grand Tours gefahren sind. Das ist einfach noch ein großer Unterschied im Vergleich zu Ineos, die mit Port ob als Helfer oder als Kapitän, der schon, was weiß ich, wie viele Grand Tours gefahren ist. Castroviejo, Van Baarle, Kwiatkowski, die sind einfach so erfahren, die wissen genau, auf was es ankommt. Da gibt es keine Nervosität, nichts. Die sind einfach immer bereit da und wissen genau, was auf sie zukommt. Ich glaube, das ist noch ein großer Unterschied zu Jumbo. Nichtsdestotrotz, ich habe schon gesagt, absolute Ohr-Kategorie und haben sicherlich mit den Top-Favoriten dabei.
Dann kommen wir zum nächsten Team, Lotto Soudal.
Das habe ich, glaube ich. Muss ich nochmal nachschauen in meiner Liste. Lotto, Soudal, Ohr-Kategorie mache ich kurz, weil mit Caleb Ewan, ich glaube, das ist das Team, das am ehesten davon ausgehen kann, mindestens einen Etappensieg zu holen. Ich würde sagen, der mindestens einer ist gebucht. Du hast mit Thomas de Gendt noch einen, der wahrscheinlich in zahlreichen Ausreisergruppen zu sehen sein wird und mit Philipp Gilbert noch so ungefähr den Opa der Tour, auch noch mit dabei mit 38 Jahren. Und Brent van Moor.
Der Opa der Tour kommt gleich im nächsten
Jahr. Ja, ich weiß, er ist nicht der Opa, aber mit 38 Jahren schon einer der Opas der Tour. Und Brent van Moor, ein Fahrer to watch für mich. Er hat eine Dauphiné-Etappe gewonnen, ist absolut vielversprechender Mann. Das wäre für mich auch nochmal ein Geheimtipp für die Tour. Und wie gesagt, einfach aus der Sicht, dass sie ist ein Team, das auf Etappensiege gehen wird. Und das Team, wo ich am ehesten drauf setzen würde, wenn du sagst, welches Team holt mindestens einen Etappensieg, würde ich Lotto mit ganz oben hinstellen.
Ich ziehe meinen Hut vor dir. Brent van Moor. Guter Tipp.
Hast du auch auf der Liste?
Nee? Hab ich auf der Liste, einfach okay. Durch seinen Dauphiné-Sieg natürlich. Bringt ihn natürlich nach oben. Ja, Ohr-Kategorie ist sicherlich eine Definitionsfrage. Am Ende haben sie Caleb Ewan dabei, den wahrscheinlich besten Sprinter. So, wenn man sich die Saison gerade anschaut, nach Bennett, der nicht dabei sein kann, deshalb jetzt besser Sprinter bei der Tour. Ansonsten ist es, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Also, ich sehe jetzt noch nicht, sie kommen, dass Philipp Gilbert großer Name, aber dass er eine Etappe gewinnt, der zwischendurch jetzt auch mal eine Pause angelegt, deshalb bin ich mir da nicht sicher. Roger Kluge ist dabei, mit Juhn ist das alte Problem, sie kriegen keinen richtigen Sprintzug zustande. Manchmal ist dann Juhn einfach 24. und niemand weiß, wo er eigentlich sich rumgetrieben hat.
Aber die anderen beiden Sprintetappen wird er dann Erster.
Genau so ist es. Und er wird auf jeden Fall eine Etappe gewinnen. Davon muss man einfach ausgehen.
Ist die Frage, reichen zwei Etappensiege für O-Kategorie? Also er ist halt in zu vielen dann weg. Ja, also ich sehe es nur erste Kategorie. Ich hatte ihn vergangenes Jahr, stand ich vor einem ähnlichen Dilemma, aber mir fehlt dann zu sehr in der Breite. Also wenn es mit Caleb Juhn nicht funktioniert, dann ist halt das Team auch dünn.
Ah, es wird aber funktionieren. Also es sind richtig viele Sprintetappen, die er bestreiten kann. Und da hat er auf jeden Fall 1 bis 2 Etappensiege und mindestens 2 Top-3-Plätze. Und das werden nicht viele Teams vorweisen können.
Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt hat. Bei Milan Sanremo haben wir gesehen, dass er gut über die Berge kommen kann. Dann allerdings beim Giro. Da
hat man gedacht, er greift das Gesamtklassement an dieses Jahr.
Beim Giro hatte er dann wieder Probleme an so Hügeln. Also ich bin gespannt, was für einen Caleb Juhn wir sehen, in was für einer Form.
Mir scheint auch manchmal, hat er einfach keine Lust. Also da, ich glaube auch manchmal, da fehlt einfach vielleicht auch die Motivation zu sagen, oh, jetzt gehe ich hier nochmal richtig tief über so einen Berg, sondern da wird auch viel geflucht und auf den Lenker geschlagen. Oder so, man ist so weit hinten, wir haben es gesehen, Movistar-Doku, ich spreche es glaube ich zum 4. Mal an, da wird einer aber mal ordentlich gezogen. Ich glaube, Marc Soler sogar wird da, oder ein anderer, wird einfach mal 5 Kilometer lang am Auto gezogen. Kann man da hinten auch mal machen.
Perfekte Überleitung zum nächsten Team. Aber vorher noch ganz kurz, John Degenkolb ist nicht dabei.
Er sagt perfekte Überleitung und geht doch wieder zurück.
Ja, das muss man ja natürlich noch erwähnen aus deutscher Sicht. Degenkolb, ja, muss man. Und dann sind wir bei Movistar. Team Movistar. Immer der Hau drauf in den letzten Jahren natürlich gewesen von uns. Ich habe mir hier notiert, wie ein schlechter Superheldenfilm. Denn wir kennen das von Movistar. Erstmal, das Böse regiert das Team. Wir sehen, da funktioniert es nicht in den vergangenen Jahren. Da geht es drunter und drüber. Und wer kann helfen?
Superman.
Michelangelo Lopez wurde verpflichtet vor der Saison, ist da und zack, auf einmal läuft es deutlich besser bei Movistar. Zumindest das, was man bei der Dauphiné gesehen hat. Auf einmal funktioniert die Zusammenarbeit. Michelangelo Lopez war sich nicht zu schade, genauso wie Enric Mas sich nicht zu schade war, für Alejandro Valverde einen Etappensieg anzufahren. Haben da geholfen, sich in den Dienst gestellt, obwohl sie auch ihre Karten im Gesamtklassement mit drin hatten. Aber da hat ganz klar die Abstimmung im Team viel, viel besser gepasst. Jetzt ist allerdings die Frage, was machen so die anderen Fahrer außenrum? Alejandro Valverde, der ist auf jeden Fall in sehr, sehr guter Form. Zum ersten Mal hat er scheinbar einen Plan, was er essen soll, was man gehört hat, wurde ihm mal gesagt. Also auch das hat Superman hingekriegt, irgendwie da bei Movistar eine bessere Struktur reinzubringen. Enric Mas, vergangenes Jahr 5. bei der Tour de France, ist noch nicht ganz so gut in Form gewesen. Diese Saison kommt jetzt langsam, da war sicherlich alles auf die Tour ausgerichtet. Michelangelo Lopez kann auf jeden Fall unter die Top 5 fahren. Er ist wahrscheinlich der beste Mann fürs Gesamtklassement. Und dann gibt es noch Harvey Two-Face, Marc Soler. Und welches Gesicht zeigt er uns? Zeigt er uns das nette Gesicht? Zeigt er uns das schwache Gesicht? Er war 4. bei der Tour de Romandie dieses Jahr, als Geraint Thomas gewonnen hat. Also er ist ganz gut. Aber bei Paris-Nizza zum Beispiel fährt er unter ferner Liefen. Also ich weiß nicht so ganz, was man von Marc Soler erwarten kann. An sich ein wildes Team wieder, aber ich glaube, Superman hat tatsächlich das richtige Ding gefunden. Es sei denn natürlich, der Teamchef Lex Luthor und Sue hat mal wieder irgendwas Fieses in petto, dann kann es natürlich auch schlecht ausgehen.
Erstmal wieder Weltklasse-Vergleich. Der Titel wäre dann das spanische Septept und Superman. Das ist mir nämlich aufgefallen, wenn man auf dieses Team schaut. Es ist natürlich klassisch Movistar, rein spanisch und Miguel Angel Lopez halt. Dazu muss man einfach sagen, wenn man die letztjährige Tour de France nimmt, Enric Mas, Miguel Angel Lopez Platz 5 und 6. Die Zeitfahren könnten ein bisschen ein Problem werden für dieses Team.
Man muss immer dazu sagen, dass Miguel Angel Lopez gar kein so schlechter Zeitfahrer ist, wie man denkt. Der wird jetzt keine Zeit rausfahren auf irgendwer, aber der ist doch ein ganz ordentlicher Zeitfahrer. Also der wird sicherlich eine Minute, eine halbe Minute verlieren oder so, aber seine Ergebnisse sind gar nicht so schlecht dieses Jahr gewesen beim Zeitfahren.
Was man zu Miguel Angel Lopez einfach noch sagen muss, glaube ich, aus aktueller Form, es gibt ja immer diese Mont Ventoux Challenge Und er hat zumindest Erfahrung darin, zweimal Mont Ventoux zu fahren, und er hat das dieses Jahr rasiert. Also das war jetzt nicht das bestbesetzteste Feld, weil andere Rennen parallel gelaufen sind, aber er hat das einfach mit 2 Minuten 26 Vorsprung gewonnen und ist, wenn man den Daten und Zahlen glauben kann, da sehr, sehr ordentlich gefahren. Und wir brauchen nicht drüber reden, dass letztes Jahr hat er, glaube ich, auch eine Etappe gewonnen und wie gesagt Platz 6 und Platz 5 in der Tour. Es wird vor allem, geht es beim Movistar, glaube ich, darum, klar zu definieren, wer ist der Kapitän, weil sonst geht es nach hinten los, wie man beim Movistar oft gesehen hat. Wenn es aber funktioniert und alle für, ich würde mal behaupten, Miguel Angel Lopez fahren, ist da Platz 4 und davon muss man ausgehen. Oder wie gesagt, du hast vorhin gesagt, Jonas, irgendwer stürzt immer. Platz 3 bis 5, absolut im Bereich des Möglichen.
Ich finde es ganz spannend, dass sie zwei ganz unterschiedliche Kapitäne haben. Enric Mas, ein ganz solider Fahrer, der jeden Tag eine ähnliche Pace hat und so auf Platz 5 kommt. So diese Buchmann-Taktik. Nie auffallen, aber dann am Ende auf Platz 5. So hat er es letztes Jahr geschafft bei der Tour. Das hat man, glaube ich, nie gesehen, aber immer gut gefahren. Und Lopez, der hat so richtige Auf und Abs. Der hat dann manchmal einen Tag, gerade bei sehr hohen Bergen, über 2000 Meter, da kommt niemand mit. Da ist er wirklich einfach der beste Bergfahrer der Welt. Und dann verliert er aber wieder 2 Minuten oder verprügelt einen Fan, wie beim Giro haben wir ja schon besprochen. Aber das ist so zwei ganz unterschiedliche Charaktere.
Auf jeden Fall wird es nicht langweilig. Großes Kino. Um nochmal zu dieser
Metapher. Ich freue mich auf Movistar, wie immer. Ich habe mir jetzt auch die Doku.
Welche Kategorie war das jetzt angeordnet?
Achso, das habe ich nicht dazu gesagt. Ne? Also erste Kategorie, glaube ich, muss man sagen, für Ohr-Kategorie sind zu viele Fragen.
Ich glaube aber, sie kratzen schon an der Ohr-Kategorie. Ja. Also so sehr wie auf Movistar immer einschlagen, sind sie einfach doch ganz gut besetzt und haben einfach mit Miguel Angel Lopez und Enric Mas, Marc Soler ausgeklammert vielleicht, sie haben einfach richtig gute Fahrer. Wie gesagt, Tour letztes Jahr Platz 5 und Platz 6.
Ja, Punkt. Kann
also
man
ich würde
Punkt
sagen, machen, sie sind
vor allem wird also Valverde mindestens eine Etappe gewinnen, glaube
wenn
ich.
Wenn erste
also
Kategorie, dann an der oberen Grenze.
Ja, vielleicht sogar Ohr. Starke Helfer auch, muss man dazu sagen. Also Eriviti, ganz erfahrener Mann. Ivan Garcia Cortina, spannender Fahrer für Klassiker-Etappen. Und Carlos Verona, der ist immer der arme Topf, der immer pacen muss. Aber gut, das ist sein Job da mit Marc Soler meistens zusammen. Und ich würde auch für Ohr-Kategorie plädieren. Einfach, ich schätze sie stark ein. Das kann uns natürlich auch schnell unterm Arsch wegbrechen, das muss man ganz klar sagen, aber dennoch würde ich sagen, komm schon, ihr habt es euch verdient, dieses Jahr nehmen wir euch ernst.
Nächstes Team, Team Bike Exchange.
Das ist mein Team. Ich würde sagen, sie haben mit Lewis Hamilton auch einen Fahrer to watch, auf den man absolut achten muss, und das Schicksal, wie wir sie einordnen, liegt in der Hand von Simon Yates. Nach seinem Giro, denke ich mal, ist er kein Kandidat mehr fürs Gesamtklassement, aber vielleicht einer der Kandidaten schlechthin für Etappensiege, und davon hängt das Team ab. Ich würde sie in die erste Kategorie stecken, einfach weil sie mit Simon Yates einen der besten Fahrer der Welt haben. Michael Matthews ist noch dabei, Esteban Chavez ist noch dabei, also wie gesagt, einige Fahrer, die durchaus einen Namen haben, die auch was erreichen können. Lewis Hamilton, mein Fahrer to watch, auch gute Ergebnisse, auch dieses Jahr schon gefahren. Bei der Tour wird es vielleicht noch zu früh für ihn sein, aber mit Simon Yates ein Kandidat für ein bis im besten Fall 3 Etappensiege. Deswegen würde ich sie in die erste Kategorie stecken.
Ah.
Höre ich wieder Worte?
Ich weiß nicht, ob ich sie nur in der zweiten Kategorie sehe. Also Simon Yates auf Etappensiege ist meistens eine gute Idee, aber ja, einer wird vielleicht rauskommen. Ich glaube nicht, dass wir so viel über Team Bike Exchange sprechen werden. Michael Matthews, so gefühlt seit 2-3 Jahren hat er an Form verloren zu dem, was er schon mal gezeigt hat, als er damals das grüne Trikot gegen Kittel gewonnen hat. Oder auch, weil Kittel dann natürlich ausgestiegen ist, weil dass er das damals gewonnen hat. Und weil Sagan damals raus war. Ansonsten habe ich jetzt von Michael Matthews die letzten Jahre nicht mehr viel gesehen. Und von dem her ist das meiner Meinung nach zu sehr auf Simon Yates, dieses Team.
Ich sage, Lewis Hamilton, wenn es ganz gut läuft, holt er noch einen Etappensieg. Aber dafür ist die Tour wahrscheinlich zu gut besetzt.
Die haben schon ein paar spannende Leute sich drauf. Lewis Hamilton, einen Etappensieg zu. Man kann es Esteban Chavez hin und wieder mal zutrauen. Er ist eine gute Katalonien-Rundfahrt oder Baskenland-Rundfahrt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, gefahren. Also, die haben schon einfach gute Leute dabei. Luke Durbridge, ganz erfahrener Mann. Christopher Juliensen, schon lange dabei. Also die haben eine erfahrene Truppe. Aber ehrlich gesagt sind die mir ein bisschen egal.
Das ist das Problem, ja.
Also mit denen habe ich mich jetzt nicht so sonderlich auseinandergesetzt. Die wird man sehen vorne. Die werden versuchen, in Ausreißergruppen zu kommen und werden wahrscheinlich auch einen Etappensieg holen. Aber ja, das Team, denke ich mir immer, ja, ihr seid halt auch dabei. Und allein aus dem Grund würde ich sagen, zweite Kategorie. Nicht mal wegen der Qualität der Fahrer.
Wir haben ja mal Mitchell und Scott, ich glaube, vor 2 Jahren in die zweite Kategorie gesteckt. Dann haben sie 5 Etappensiege oder 4 geholt.
Mit damals, Daryl Impey, oder war das noch?
Ja.
Impey,
Simon Yates damals und, auch. Und
jetzt
war Trentin
noch.
Damals da, genau. Da haben sie insgesamt 4 geholt. Da sind wir ordentlich auf die Schnauze gefallen. Also vielleicht liegen wir hier vollkommen falsch. Meiner Meinung nach ist es auch nur zweite Kategorie. Bike Exchange, der Nachfolger von dem damaligen Team Mitchell & Scott.
Wie geht's weiter? Bergi holt eine schlaue Liste raus.
Team DSM.
Aber auch ich. Ja, deutsches Team möchte man meinen.
Jetzt kommt es geballt für dich.
Ja. Was meinst du?
Jetzt kommt es geballt für dich, Thomas. Alle hintereinander weg, deine.
Ja, jetzt kann ich endlich loslegen. Team DSM, deutsches Team, könnte man meinen. Sie haben aber nur einen deutschen Fahrer dabei dieses Jahr. Da waren sie letztes Jahr mehr. Letztes Jahr war es das Team, das wir vielleicht mit am meisten unterschätzt haben, das auch viele am meisten unterschätzt haben. Haben sie 3 oder 4 Etappensiege geholt? Sie waren sehr stark. Unter diesem Eindruck, 3 waren es wahrscheinlich, unter diesem Eindruck ist meine Frage aber, sind sie dieses Jahr dadurch überschätzt? Ich glaube, sie werden wieder unter dem Radar fliegen, aber ich halte es für sehr fraglich, ob sie so erfolgreich sein werden wie letztes Jahr. Sven Kroh Andersen, der letztes Jahr doch, glaube ich, 2 Etappensiege sogar geholt hat, oder einen auf jeden Fall. Und sie hatten eben noch Mark Hirschi in Topform. Hirschi ist nicht mehr dabei, ansonsten Kees Bol, Tish Benoit, ja, Jascha Süterlin ist eben der deutsche Fahrer, Kasper Pedersen, Søren Kroh Andersen ist der Mann, wenn es darum gehen sein soll, wenn es darum gehen wird, so, holen sie noch einen Etappensieg. Ich glaube, es ist aber dieses Jahr schwierig. Oh, du rümpfst.
Naja, einen Tish Benoit bei nicht zu nennen, wenn es um Etappensiege geht, glaube ich, ist
Sie werden wieder unter dem Radar fliegen wie letztes Jahr. Ich glaube, dass sie in der großen Radsportwelt nach wie vor einfach noch nicht als das Top-Team gelten, als dass sie letztes Jahr dann doch überrascht haben, weil sie eigentlich doch starke Fahrer haben. Aber ich glaube, dass sie diese einfach den Erfolg vom letzten Jahr nicht wiederholen können. Ich war mir selber noch unschlüssig. Ich würde sie aber auch in die zweite Kategorie stecken.
Ja, da sehe ich sie auch. Tish Benoit und Søren Krog Andersen haben, glaube ich, zu viel Klasse dafür, als dass man sie dafür ins Gruppetto stecken könnte. Allerdings glaube ich auch nicht, dass sie da irgendwas nur annähernweise so hinkriegen, wie sie es vergangenes Jahr bei der Tour hingekriegt haben. Also letztes Jahr sind sie auch eine unglaubliche Saison einfach gefahren. Ich bin gespannt, wie der Sprintzug für Kees Bol funktioniert. Sie hatten vergangenes Jahr einen mit der stärksten Sprintzüge. Kees Bol war immer in Topform oder in Topposition und ist dann aber am Ende doch nur 4., 3., 2. und so geworden. Hat keine Etappe gewinnen können. Aber sie werden sicherlich wieder mit ihm versuchen und von dem her sind da zu viele Möglichkeiten, als dass man sie ins Gruppetto stecken kann.
Glaube ich auch. Sind eine relativ junge Mannschaft dabei. Nils Ekhoff, noch ein spannender Name, der in Zukunft mal relevant werden könnte. Also wird man sehen, wie es läuft. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wann hat Tish Benoit eigentlich was gewonnen. Und er hat einfach schon Strade Bianche gewonnen. Das habe ich komplett verdrängt. Also ich habe immer das Gefühl, der wird immer genannt, wenn es um Siege geht, aber er schafft es immer nur auf Platz 3. Also so dieses Olli-Nasen-Phänomen. Immer vorne dabei zu sein, aber nie tatsächlich zu gewinnen. Das kann sich auch immer schnell drehen. Auf die 3 wird es ankommen. Søren Kroh Andersen, Tish Benoit, Kees Bol, Jascha Süterlin wird da so dieses Wattmonster geben, um andere einzuholen. Ich glaube, auf die 3 konzentrieren sie sich, um Etappensieg zu erreichen.
Jetzt kommen wir noch zu so einer Reihe von etwas kleineren Teams. Das erste davon, Team Kubica Assos. Das ist mein Team. Und für mich ist es wie dieser eine Bekannte, den man hat, den man immer wieder trifft, aber man hat jetzt nicht so wirklich was mit ihm zu bereden. Man sitzt so da und es gibt dieses eine einzige Erlebnis, das man irgendwie gemeinsam erlebt hat und darauf wird immer wieder das Gespräch gelenkt und jedes Mal, wenn man ihn sieht, wieder, ah, weißt du noch damals, als Gogel da bei Strade Bianche, als er auf einmal da mit allen Top-Favoriten vorne mitgefahren ist, wisst ihr das noch damals? Kubica Assos und Simon Clark 8. geworden ist und er selbst 6. Michael Gogel. Darauf, glaube ich, kann man Kubica Assos leider in dieser Saison reduzieren. Das war das große Highlight. Gut, Viktor Kapanas hat noch einen Giro-Etappensieg geholt, darf man nicht unterschlagen. Aber trotzdem habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wenn man Kubica Assos sieht, dann ist das immer so das Thema und danach hört aber auch das Gespräch auf. danach ist so ein bisschen rumgedruckst, dann wird so dieser weirde Smalltalk und letztendlich ist es dann doch nur ein Bekannter und kein guter Freund. Für mich ist es ein Gruppetto-Team, ganz klar. Es muss sehr, sehr viel, sehr gut laufen. Victor Campenaerts wird sicherlich im Zeitfahren probieren. Er ist der Stundenweltrekordhalter, das darf man nicht unterschätzen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass er gegen die Top-Zeitfahrer dann auf diesen beiden Zeitfahren den ganz großen Stich hat, von dem her. Für mich Gruppetto, ein Deutscher ist auch noch dabei, mit Max Walscheid, kann super Zeitfahren auch, war beim Giro Sechster und Achter bei den beiden Zeitfahren. Von dem her, glaube ich, kann man bei dem auch aufs Zeitfahren achten, ob er da unter die Top Ten fahren kann, aber unterm Strich Gruppetto.
Ich, da finde ich, gehst du aber ein bisschen zu hart mit ihnen.
Ins die Gericht. Haben drei Giro-Etappen gewonnen.
Also, genau das meine ich eben. Also beim Giro haben sie überzeugt. Ich finde deinen Vergleich sehr gut, weil ich mir auch bei diesem
Team... Aber ich meine die Fahrer, die jetzt dabei sind, über die rede ich ja.
Also, ja, aber wenn ich mir anschaue, die Geschichte stimmt, weil ich denke mir auch, wenn ich mir alle acht Fahrer anschaue, bleibt Michael Gogel im Kopf. Dass
der Rest verflüchtigt sich. Hast du absolut recht. So geht's
mir. Also es ist kein überragendes Team.
Die gehen so durch bei mir. Da denke ich immer, ja komm, was ihr macht, weiß der Henker.
Ja, aber also ich finde Gruppetto ein bisschen zu hart, weil wir reden immer Best Case und Worst Case. Im Best Case kann Victor Campenaerts schon einen Etappensieg holen und kann Michael Gogel in der ersten Woche eine gute Rolle spielen.
Aber bei insofern, der Tour, wo holt denn Campenaerts den Etappensieg?
Wenn es gut läuft.
Er ist dieses Jahr stark gefahren. Auf Klassikern sehr viel in der Attacke gewesen.
Und bei der Tour.
Ja, ich traue ihm
zu. Wenn da alle tatsächlich, wenn irgendjemand wie Mark Hirschi, wenn Wout van Aert, wenn
ja, Mark Hirschi in der diesjährigen Form, da will ich auch mein Geld auf Victor Campenaerts setzen, sag ich dir, wie es ist.
Aber selbst wenn, du hast es angesprochen.
Der gute alte Michael Gogel, wie ihn die Kollegen aus UK nennen, dem traue ich alles zu, seit der Strade-Etappe.
Und Max Walscheid, du hast es angesprochen, bei den Zeitfahren, beim Giro 6 und 8er, wenn er in Topform ist, kann er auch da eine Top-10-Platzierung bei der Tour rausfahren. Deswegen ist es mir ein bisschen, sind sie mir doch ein bisschen zu gut für Gruppetto.
Zweite Kategorie.
Ich bin auch zweite Kategorie. Also Gruppetto sind sie nicht.
Auch weil ich einfach, will ich jetzt auch nicht unterschlagen, so ein klassisches pädagogisches Maßnahme auch mal rausholen will. Ich habe es bei unserer Giro-Roundup schon mal gesagt, dass ich sehr überrascht bin von der Mannschaft, wie gut sie auftreten, dafür, dass sie so spät zusammengefunden haben wegen ihrem Sponsor. Und das will ich ihnen auch zugute halten, dass sie das jetzt wieder schaffen. Und deshalb ab in die zweite Kategorie mit denen.
Keine Frage, sie haben auch sonst ja noch ganz gute Fahrer. Also ich meine, Nizzolo, der war eben beim Giro doppelt erfolgreich. Der ist nicht dabei. Fabio Aru ist mit Rückenproblemen raus. Weiß man nicht, ob Fabio Aru überhaupt da noch in die erste Regel gehört. Seit seinen Verletzungen hat er einfach sehr, sehr große Probleme.
Ist Cross gefahren irgendwann
mal. Und ansonsten muss man noch erwähnen, Nick Dlamini ist der erste schwarze Südafrikaner, der dabei sein wird. Wir sprechen viel über Rassismus auch, oder sprechen nicht so viel leider darüber, wird meistens ein bisschen unter den Tisch gekehrt im Radsport und sicherlich das ein schönes Zeichen, das man auf jeden Fall erwähnen sollte. Weil da Kubeka Assos natürlich, dadurch, dass sie ein Team sind aus Afrika, die dort eben auch immer wieder versuchen, Fahrer auszubilden und dort einen Fortschritt zu erreichen, das jetzt auch bei der Tour de France hier zeigen und das ist ein schönes Zeichen.
Wie verrückt das schon klingt, dass man sagt, ein Team aus Afrika, das ist ein ganzer Kontinent und wir müssen tatsächlich darauf hin, es gibt, also du hast absolut recht und alles gut, aber das ist ja schon eine absolute Verrücktheit, dass man sagt, es gibt ein Team aus Afrika, das ist ein ganzer Kontinent natürlich, eben, also da gibt es einfach einiges an Aufholbedarf für den Radsport zu leisten.
Dann sind wir beim nächsten Team. Und das hat sich, heißt nicht mehr Team Direct Energy, sondern heißt Team Total Energy jetzt zur Tour de France.
Ja.
Habe ich nicht mehr mitbekommen.
Punkt 1. Hässliches Trikot.
Richtig. Gruppetto. Danke.
Gruppetto.
Können wir weitermachen?
Gruppetto. Ein Fahrer, auf den man hinweisen muss, ist Anthony Tourjus. Ich glaube, der wird einiges versuchen bei Klassiker-Etappen. Ansonsten, ja. Pierre Latour ist noch dabei, der jetzt gewechselt hat zu Total Energies eben. Kam von FDG. Dort immer wieder versucht, was zu reißen. Jetzt ist ein bisschen so die Frage, macht er den Warren Barguil? Also verschwindet komplett in der Bedeutungslosigkeit. Oder macht er den Quintana und schwingt sich nochmal zu alter Stärke auf? Mal sehen. Ansonsten Eddie the Boss, Edvald Borstenhagen, freue ich mich sehr, ihn immer zu sehen. Der hält die norwegische Flagge hoch, nachdem Alexander Kristoff, wenn wir gleich noch sprechen, nicht dabei ist. Aber der tippe ich jetzt auch mal nicht auf einen Etappensieg, sage ich ehrlich. Deshalb für mich ist es klares Gruppetto. Ja, viel Fernsehzeit auf der Flachetappe ist, glaube ich, was es da zu erwarten gibt.
Und das Trikot ist meiner Meinung nach eine Frechheit.
Ja, oder?
Ja, das ist auch eine Katastrophe.
Das Erste, was ich geschrieben habe, allein wegen dem Trikot.
Weiter müssen wir auch gar nicht mehr diskutieren, meiner Meinung nach.
Haben wir es so schnell abgehandelt?
Ah ja, komm.
Hast du das Trikot gesehen?
Ja, okay. Quintana wurde gerade eben schon angesprochen. Fährt für Team Arkea Samsic.
Team Arkea Samsic ist mein Team. Es sind ein paar Namen, die man kennt. Mit Warren Barguil, Nairo Quintana, Nasser Bouhanni, Connor Swift. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist so ein Team, das wird die erste Woche wieder ein bisschen Spaß machen und dann ist es von der Bildfläche verschwunden. So ist es ein bisschen mit Nairo Quintana vielleicht auch. Bouhanni hat man, kann man vielleicht sagen, vielleicht hat er die Chance auf einen Etappensieg. Ob man das hoffen will, ist eine andere Frage. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Nairo ein bisschen cheesy. Also das ist das Stichwort. Er wird die erste Woche, wird man sich wieder denken, oh geil, Nairo ist noch voll dabei. Und ich tippe auf Etappe 8 bis 11, wird man merken, ah okay, das wird es doch wieder gewesen sein. Dann ist das klassische Ding, Nairo hat keine Chance mehr im GC, aber er wird auch keine Chance auf einen Etappensieg haben dieses Jahr. Deswegen sehe ich Arkea Samsic in der zweiten Kategorie. Ich habe schon fast überlegt, sie vielleicht sogar ins Gruppetto zu stecken. Dafür ist der, wenn alles optimal läuft, Fall, aber vielleicht doch zu gut, weil Nairo vielleicht doch ein bisschen länger dabei bleibt. Nasser Bouhanni vielleicht doch noch irgendwie einen Sprintsieg holt. Für mich Team zweite Kategorie.
Also ganz klar, in Gruppetto kann man es nicht stecken. Vor allem sehe ich es gar nicht so schlimm, wenn Nairo Quintana aus dem GC tatsächlich raus wäre, glaube ich, dass die Chancen auf einen Etappensieg sehr, sehr gut sind. Also Col de Portet wird gefahren.
Immer
den hat er schon, gewonnen. Eine Etappe hat er schon immer, die er gewinnt. Also von dem her sehe ich das schon gute Chancen.
Seine beste Platzierung letztes Jahr bei der Tour war einmal Platz 4. Das war seine einzige Top-10-Platzierung.
Ja, da ist er ja irgendwann ausgestiegen mit seinem Knieproblem. Also man weiß es nicht, aber grundsätzlich ist eigentlich bei Nairo Quintana immer, eine Etappe hat er immer, wo er allen davon fährt. Niemand kann ihn anholen und dann reißt er seine kleinen kolumbianischen Arme hoch und feiert den Sieg. Warren Barguil, ich bin immer noch überrascht davon.
Quintana ist nicht ausgestiegen letztes Jahr. Er ist die Tour zu Ende gefahren.
Okay, ist durchgefallen. Ich dachte, er ist ausgestiegen. Bei Barguil ist immer für mich ein bisschen die Frage, wie das eigentlich passieren konnte, dass er so ein Riesentalent war, Bergtrikot gewonnen und man sieht im Grunde gar nichts mehr von ihm. Also wirklich gar nichts mehr. Ich bin immer wieder überrascht. Aber mal sehen. Zweite Kategorie auf jeden Fall.
Das vorletzte Team, das ich hier auf der Liste habe, oder wollte noch jemand was zu Arkea sagen? Trek, Segafredo, und jetzt sind wir bei dem Sprintzug, glaube ich, den Jonas Bayer sich rausgesucht hatte.
Ja, ist auch mein Team, hatten wir letztes Jahr schon, der absolute Horror für alle Fantasy-Spieler, weil sie eine Art Rotationsprinzip eingewechselt haben, ein bisschen wie im Breitensport. Jeder darf mal, kommen Sie heran, wir haben ein gutes Team zusammen und wir versuchen, dass jeder mal im Sprint fahren darf. Ich glaube, am besten fahren sie, wenn Mats Pedersen am Schluss sprintet. Edvald Teuns haben sie immer noch, der da hin und wieder mit reinhalten darf. Jasper Stuyven ist einfach ein unglaublich guter Anfahrer. Also die haben einen richtig starken Sprintzug. Leider fehlt ein bisschen der Sprinter, obwohl man Pedersen natürlich nie unterschätzen darf, finde ich aber trotzdem noch ein bisschen schwächer als die anderen Top-Sprinter. Ich habe das Gefühl, so ganz wissen die auch nicht, was sie da machen. Mit Mollema, Nibali und weiß ich nicht, wen sie da dabei haben. Ich habe mir aufgeschrieben, Nibali. Ja, also alles große Namen und schön und gut. Aber ja, es ist schwierig, auf Nibali oder Mollema jetzt nochmal zu setzen, dass da von denen was kommt. Deshalb muss es, glaube ich, aus dem Sprintzug kommen, eben von Mats Pedersen und Jasper Stuyven aus Gruppen, glaube ich. Der ist ein super Jahr dieses Jahr gefahren. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie ein bis zwei Etappensiege holen. Lukas, du hebst die Hand.
Jasper Stuyven gerade beinahe Wout van Aert nochmal geschlagen bei den belgischen Meisterschaften. Das war ein ganz enges Ding hinten raus. Und wir wissen, er hat dieses Jahr auch mal an Sanremo gewonnen. Also der fährt ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr. Und so Klassiker-Etappen, wie die Tour ja viele bietet, sind viel für ihn gemacht.
Jasper Stuyven, erster Mal an Sanremo und vierter Flandern.
Yeah.
Ich glaube, das ist einer der Männer, der auf der ersten Woche, wenn es gut läuft, was reißen kann.
Genau, er wird, ich denke, auf ihn werden sie setzen. Pedersen für die Sprints oder für mal eine bisschen schwerere Etappe. Ich glaube, es kann so zwei Etappensiegen reichen. Es kann natürlich auch sehr schlecht laufen. Mollema und Nibali viel im Bild. Ich glaube, dann läuft es auf jeden Fall schlecht, weil dann hat Mollema hinten einen Platten und Nibali fällt früh aus der Gruppe zurück. Also ja, da kann es einfach schief gehen. Deshalb ist für mich Und wenn ich es mir anschaue, leider nur zweite Kategorie.
Stimme ich zu. Man tendiert natürlich dann, wenn man die Namen hört, schnell mal noch zur ersten Kategorie. Aber ich glaube, die Einordnung muss man geben. Das ist halt das Krasse. Ich meine, Mats Pedersen, da ist ein Weltmeister dabei. Nibali kennt jeder. Mollema, auch seit Jahren eine Größe. Jasper Stuyven gewinnt Milan Sanremo und wir stecken sie in die zweite Kategorie. Aber so hart ist die Tour de France da manchmal. Und wir sehen, also ich zumindest sehe nicht das Konzept von Trek Segafredo, das aufgeht. Wenn sie vielleicht da anders rangehen würden und irgendwie einen Sprinter hätten oder so, dann wäre das schon was ganz anderes. Aber
sie haben natürlich schon einen Sprinter mit Pedersen, aber er ist eben nicht, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau von Demar, auch wenn er uns eigentlich immer Lügen straft, wenn wir sowas sagen.
Wenn es regnet, ist er auf jeden Fall ein Kandidat.
Vielleicht müssten wir das umdichten, was Michi Scheer zu uns gesagt hat, über Christoph, der immer sagt, if the weather is a mess, Christoph is the best. Muss man irgendwie auf Mats Pedersen. Muss man auf Pedersen umdichten.
Kommen wir zum letzten Team. Ist es echt schon das letzte Team?
Es ist das letzte Team und
es ist stark,
wir haben uns natürlich den Toursieger aufgehoben vom vergangenen Jahr, den Titelverteidiger UAE Team Emirates.
UAE Team Emirates, das Mehrgenerationenhaus. Wir haben drei 22-Jährige, einen 23-Jährigen und dann gibt es dreimal 31, 32, 34. Rein vom Alter her, große Altersunterschiede. Wir haben zwei Superstars, die leben auf dem Dachgeschoss, Marc Hirschi, Tadej Pogacar. Die werden gezeigt, die im Erdgeschoss, denen wird ein bisschen geholfen oder die helfen, sagen wir mal eher so. Das Problem beim Dachgeschoss ist, sie werden gezeigt, sie sind viel in der Sonne. Die Frage ist, waren sie zu lang in der Sonne? Haben sie sich vielleicht ein bisschen verbrannt? Das ist die Frage bei Marc Hirschi, von dem ich dieses Jahr noch nicht viel gesehen habe oder ich denke aber auch ihr noch nicht so viel gesehen habt. Mit Tadej Pogacar brauchen wir nicht diskutieren, einen der Top-Favoriten auf den Gesamtsieg, aber das Team insgesamt einfach, und das war auch letztes Jahr schon, Tadej Pogacar oft ein bisschen der Einzelkämpfer. Wenn du Tadej Pogacar siehst, brauchen wir über Org-Kategorie nicht zu sprechen, aber wenn man das Team in Gänze sieht, sage ich nur erste Kategorie.
Hoi, ich finde sie deutlich stärker als vergangenes Jahr. Also mit Marc Hirschi hat man sicherlich...
Mit Marc Hirschi der letzten, ich würde letztjährigen ja, Form, ja.
Genau, aber dann ist da jetzt trotzdem auf einmal hier ein Brandon McNulty, der auch gute Rundfahrten fahren kann, wie man gesehen hat bei der Baskenland-Rundfahrt, dabei, der helfen kann. Rafał Majka ist ein sehr, sehr starker Fahrer am Berg, der Pogacar helfen kann. Davide Formolo, gut, hatte jetzt vielleicht vergangenes Jahr dann nicht die Stiche bei der Tour, aber ist für diese Klassikerprofile. Ordentlichen Giro gefahren und ist für diese Klassikerprofile auch sehr gemacht. Glaube ich, kann da Pogacar auch sehr helfen und ein guter Anfahrer sein. Also ich sehe Pogacar mit einem deutlich stärkeren Team als vergangenes Jahr.
Deutlich stärker. Vor allem, glaube ich, sieht man, wovor sie Angst haben. Und das ist Windkante und abgehängt werden auf dem Klassikerprofil. Mikkel Bjerg und Längen, Vega Starke Längen, das sind zwei Leute, die auf der Ebene stark fahren können. Rui Costa, ein ganz erfahrener Mann, auch schon Weltmeister gewesen. Auch einer für Klassikerprofile, der jetzt auch in Form gekommen ist, hat jetzt eine Etappe gewonnen. Zweiter ist er geworden, Entschuldigung. Zweiter ist er geworden bei der Tour de Suisse-Etappe, also der ist in Form gekommen. Also ich glaube, der hat eine bessere Truppe als sonst. Ganz hinten am Berg bin ich mir nicht sicher, da hängt sehr viel von Rafał Majka und Brandon McNulty ab. Ich würde sogar Marc Hirschi da mal komplett rausrechnen, weil ich auch nicht weiß, wie gut er als Helfer ist. Er hat es noch nie machen müssen, glaube ich, in seinem ganzen Leben. Deshalb bin ich da mal gespannt drauf, ob das klappt. Aber es spielt auch keine Rolle, weil die anderen sehr gut sind. Und deshalb ist es für mich eine Org-Kategorie-Team, einfach weil für mich Pogacar mit Roglic zusammen der Favorit ist. Und ich glaube, es ist eine gute Mannschaft, die ihn gut unterstützen wird.
Ich glaube, dass es eine gute Mannschaft ist, ja. Kann man auch darüber diskutieren, ob sie besser als letztes Jahr sind. Einen, den du gerade schon angesprochen hast, der könnte, glaube ich, wirklich wichtig werden, ist Mikkel Bjerg. Immerhin dreifacher U23-Zeitfahr-Weltmeister. Ich glaube trotzdem, warum ich sie nicht ins Org-Kategorie stecken würde, vom gesamten Team her. Weil wenn wir die anderen Top 5 GC-Kandidaten gesehen haben, sehe ich die Teams jeweils stärker. Also ich sehe Team Jumbo-Visma stärker, ich sehe Team Ineos Grenadier stärker. Ich sehe tatsächlich vielleicht sogar auch Movistar stärker. Und deswegen bin ich nicht sicher, ob man UAE als Team in die Org-Kategorie stecken muss.
Ja, ich glaube, das wieder kann man, ist auch viel Definitionsfrage, würde ich behaupten. Einfach weil Tadej Pogacar dabei ist. Wir haben auch Lotto Sudal in die Org-Kategorie gesteckt, da würde ich, wenn ich mir jetzt die Truppe anschaue, auch sagen, ja gut, ist auch nicht der absolute Wahnsinn.
Aber unter einem anderen, ja, okay, ja.
Also nur so.
Unter einem anderen Anspruch würde ich sagen, ja.
Genau, aber ich denke, ja, es ist einfach Pogacar dabei, sie haben die Truppe, die sie brauchen. Es ist, Pogacar muss es reißen oder nicht, davon hängt alles ab, vollkommen klar. Wenn er ausscheidet, warum auch immer, dann sind sie geliefert. Das würde ich aber sagen, ist bei Jumbo-Visma fast auch so. Also die haben auch keinen Ersatzkapitän. Kreuzweig ist einfach nicht in der Form. Und deshalb ist es für mich All-Kategorien. Sie sind dafür ausgelegt, die Tour zu gewinnen mit Tadej Pogacar und nichts anderes.
Dann habt ihr mich überstimmt.
Na, ist ja auch, jeder darf ja seine Meinung. Du kannst
Nein.
ja gerne bei erster Kategorie bleiben. Haben wir ja die ganze Zeit so gehandhabt. Ich denke,
ich bleibe auch bei der Meinung, aber ihr habt mich insgesamt überstimmt. Die Podcast-Meinung ist dann All-Kategorie.
Ist ja auch ganz spannend zu sehen, ehrlicherweise. Ich bin ja gespannt, ob die wirklich ihn besser unterstützen können oder ob es einfach nicht reicht dann am Ende und er wieder die ganze Zeit alleine fahren muss.
Bei Pogacar war ich jetzt zumindest ein bisschen überrascht, was seine Ergebnisse bei der nationalen Meisterschaft angeht.
Beim Zeitfahren.
Das war Zeitfahren nur, also man muss natürlich sagen aus Pogacar-Sicht, ne, aber beim Zeitfahren nur Dritter und im Straßenrennen nur Fünfter. Primož Roglič war nicht dabei, also da hätte ich eigentlich gesagt, ist er in beiden Rennen sogar Topfavorit.
Aber Straßenrennen, man weiß ja immer nicht, wie das Profil ist und so, das ist alles immer schwierig. Mohoric hat, glaube ich, gewonnen.
Richtig,
das ja. Spricht auch dann dafür, auf jeden Fall. Das spricht dann auch dafür, dass es ein bisschen flacher ist mit einem Zielsprint. Deshalb.
Okay, dann sind wir mit allen Teams durch. Dann ist jetzt natürlich noch die einzige Frage,
wer gewinnt?
Herz, Kopf, betrunkene Wette.
Sind wir nicht gerade schon durch das ganze Bier? Sind dann nicht alle drei betrunken?
Ich bin schon ein bisschen betrunken, das verschweigen wir jetzt aber einfach mal. Jonas, machen wir das jeder drei? Oder nee, sag mal, mach mal erstmal die Herztipps. Jonas, was sagt dein, oder wem würdest du es am meisten wünschen, wer gewinnt die Tour de France?
Schwierig, ehrlich gesagt. Ich glaube, Enric Maas. Mein Herz gehört Movistar. Auch wenn ich so viel auf sie schimpfe.
Ich bin ein bisschen beeinflusst von der Movistar-Doku, die ich jetzt tatsächlich erst angefangen habe vor zwei Wochen, weil ich wollte auch auf Movistar gehen. Ist die Frage, muss ich jetzt was anderes nehmen, wenn ich sage, ich gehe nach dem
Herz? Nee, ich muss zurücknehmen. Ist natürlich vollkommen Quatsch. Rigoberto Urán natürlich. Was? Enric Maas, hau ab. Es ist Urán.
Hast du dich entschieden? Dann gut. Dann gehe ich. Ich gehe aber nicht auf Enric Maas. Ich gehe auf Enric Maas. Herz, Enric Maas.
Ist ein freundlicher Typ, oder? In der Doku, er gewinnt einen für sich.
Wir müssen wann anders nochmal drüber reden. Was ist bei Movistar mit den Haaren los? Ich habe das Gefühl, gerade wenn man die Movistar-Doku anschaut, irgendwas, also, aber anderes Thema.
Ja, ich weiß nicht, ob mein Herztipp jetzt noch so sonderlich spannend ist und die Hörer, die uns schon länger hören, überrascht, aber.
Geraint Thomas.
Ja. Nein,
das wäre natürlich schön, Kellermann. Es wäre natürlich schön, wenn Lulu alias Julien Alaphilippe da sich das gelbe Trikot holen könnte.
Okay, Lukas, dann mach gleich weiter. Betrunkene machen wir zum Schluss. Kopf, wer gewinnt?
Tadej
Pogacar?
Titelverteidigung.
Sehe ich nicht. Ich wollte nochmal nachschauen, wann das letzte Mal, wie die letztjährigen Toursieger, weil wenn man die letzten Jahre anschaut, die Toursieger haben im Jahr darauf, aber egal. Kopf.
Kannst du nur bis Christopher Froome zurückschauen.
Ja, Kopf würde ich tatsächlich auf Primož Roglič gehen. Einfach weil er letztes Jahr nur von einem geschlagen wurde und er dieses Jahr, glaube ich, nochmal mehr alles dem untergestellt hat und Jumbo-Visma hoffentlich wahrscheinlich nicht dieselben Fehler nochmal machen wird.
Jetzt habt ihr die beiden Slowenen und ich muss ja irgendwie jemand anderen picken. Darf ich einfach sagen, einer der drei Ineos?
Nein, man muss sich natürlich schon entscheiden.
Es ist schwierig. Es ist schwierig. Dann sage ich, einer der drei Ineos, es ist Geraint Thomas. Ist auch ein halber Herzpick auch für mich. Und betrunken, wen würde ich da reinwerfen? Wenn ich jetzt betrunken tippen müsste, Thomas, dann würde ich...
Ich muss auch nochmal alle durchschauen gerade.
Würde ich tippen auf... Ja, vielleicht auf... Ich weiß es wirklich nicht.
Ich muss auch überlegen, es gibt so viele Möglichkeiten.
Dann glaube ich, würde ich Gaudu ins Rennen werfen.
Betrunkene Wette.
Trunken?
Ja, einfach mal rein. 50 Euro auf den Mann denken.
Meine betrunkene Wette.
Der kleine Franzose macht.
Meine betrunkene Wette. Emo. Emo aus dem Nichts wird auf einmal zum Kapitän gegenüber Wilco Keldermann und wird auf einmal Toursieger.
Emo gewinnt zweimal das Zeitfahren und merkt auf Etappe 18 auf einmal, er kann es doch gewinnen.
Richtig.
Okay. Dann fehlt noch meine betrunkene Wette. Es gibt so viele potenzielle Kandidaten. Ja, dann bleibt Nairo.
Oh, das ist auch ein Herzpick. Ist auch ein
ja,
Herzpick.
Würdest du Herzpick?
Betrunken ist nicht. Aber auch mit Herz immer ja, sehr eng Herz. Zusammen.
Ja komm, dem würde man es doch auch gönnen, oder? Also einfach
natürlich würde ich es dem gönnen. Ja, aber Nairo kommt wieder irgendwo, den hast du wieder 20 Minuten nicht gesehen. Auf einmal blutet seine Nase und er fährt das erste über die Ziellinie. Und ja, keiner weiß, was eigentlich passiert ist.
Entweder passiert das, dass er vorne eine Etappe gewinnt, oder verzieht keine Miene, sein Team gibt vorne Gas und er fällt hinten raus. Ein klassischer Quintana.
Während er durch die Nase weiterhin atmet.
Ja, er hat den Mund nicht geöffnet, aber keine Chance. Hat Lukas ja nicht der Letzte, was haben wir drüber gesprochen. Wie gut wäre Quintana wohl, wenn er einmal den Mund öffnen würde zum Abend.
Gut, dann wissen wir alles.
Wir freuen uns auf die Tour de France. Es werden drei geile Wochen. Wie gesagt, Fantasy Manager, seid dabei. Folgt uns auf Twitter, auf WhatsApp-Podcast. Da werden wir auch auf jeden Fall ganz viel zu den Etappen, während den Etappen posten. Auf Instagram gibt es auch immer wieder Updates unter WhatsApp-Up. Und
wenn ihr eine Frage habt, oh, bin ich in den Satz gesprungen. Was eine Moderationsfähigkeit. Wenn ihr eine Frage habt zur Tour de France oder denkt, wie ordnen die drei Idioten das eigentlich ein, dann schreibt uns einfach auf Twitter oder Instagram und wir versuchen das irgendwie aufzugreifen. So unter dem Motto Fanfrage gehen wir auch gerne darauf ein. Auch einfach eine Diskussionsfrage.
Das Motto Fanfrage. Um Gottes Willen.
Ja, jetzt habe ich versucht, einmal wie du zu moderieren, aber es hat nicht geklappt, Thomas.
So moderiere ich? Ach du Scheiße. Ja, dann weiß ich auch,
warum. Nein, war nur ein Spaß.
Dann weiß ich auch, warum ich immer nur im Hintergrund bin. Ja, man kann es ja so sagen, wenn die Folge rauskommen wird, in zwei Tagen kommt schon die nächste Folge, weil der Grand Départ steht kurz bevor. Wir haben es schon angesprochen, fassen wir nochmal kurz zusammen. 21 Etappen, jeden Tag gibt es von uns einen Tourfunk. Kurzes Recap, was ist am Tag passiert. Schickt uns eure Fragen, wir werden auf alles schauen. Und dann schnaufen wir nochmal zwei Tage durch, gucken jetzt noch ein bisschen Fußball, trinken noch ein Bier und dann geht's los am Samstag.
Kultur, Ausreißer, Ausrutscher, Strava-Zahlen, alles mit dabei. 21 Tour-Etappen, 21 WhatsApp-Folgen. Wir freuen uns, es werden geile drei Wochen.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.